Bist du Kickbase Smart Bench?
Boah, das jetzt für mich selbst bewerten zu müssen, ist tough, aber ich sollte den Anspruch haben, es zu sein nach der langen Kickbase-Laufbahn.
Weil es gibt ja im Fußball ist ja so, du kannst auch, wenn du Fußball dumm bist, klingt jetzt vielleicht anmaßend, aber wenn du Fußball dumm bist, kannst du trotzdem Stürmer sein, der eiskalt ist, weil er nicht viel nachdenkt. Ist geil. Aber ich würde behaupten, Kickbase ist es wichtig, Kickbase smart zu sein. Und das versuchen wir heute zu beweisen, auf der einen Seite und vielleicht den anderen da draußen was an die Hand zu geben, um Kickbase smart zu sein, schlauer als die Rotation in den nächsten Wochen, denn es ballert. Solltest du Spieler von den Vereinen des internationalen Geschäfts momentan haben aus der Bundesliga, es ist nicht einfach und du musst in dem Fall smart sein, Kickbase smart.
Spieltagssiegerbesieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur ersten Bundesliga, powered by Winamax.
Eine neue Woche, ein neuer Podcast und wieder einmal mir virtuell zugeschaltet und für euch auf dem anderen Ohr Stöpsel, der liebe Bench. Grüß dich, Bench.
Grüß dich, Janni. Schön, wieder hier zu sein.
Na, bist du Kickbase-Smart?
Ich hoffe doch. Ich hoffe, wir sind es beide, weil sonst ist dieser Podcast heute vom Mehrwert her auf 0,0 Level.
Ja, ist richtig. Also wir reden, ich freue mich drauf, weil ich glaube, dass es uns auch echt weiterbringen wird, einfach mal zu diskutieren drüber, weil es so viele Spieler gibt, die einen geringen Marktwert haben und bei Vereinen spielen, die durchaus Kickbase-relevant sein werden in den nächsten 3 Wochen. Und die rauszukristallisieren, die zu antizipieren, wird ein Gamble und ich glaube, da werden sich Leute gegenseitig die Köpfe einschlagen. Freue mich drauf. Ich freue mich mit dir die Köpfe einzuschlagen heute.
Ja, das passiert ja sowieso regelmäßig im Podcast, von daher eigentlich nichts Neues, aber ja, ich gehe mit und dein Intro hat mich schon ein bisschen angezündet, muss ich sagen, weil ich glaube, da ist für jeden und jede da draußen in den nächsten Wochen echt einiges zu holen, Stichwort Rotation, du hast es angesprochen und vor allem aber auch, ey, wir haben es dieses Jahr schon gesehen, ich wollte es nicht so richtig glauben, Anton hat da zum Beispiel von Tag 1 angemahnt, ey, Mainz, Rotation, Kadertiefe, Option und so weiter und so fort, die werden dran zu knabbern haben. Da gibt es 2, 3 Vereine, bei denen das schon Thema ist. Und da muss man natürlich jetzt die nächsten Wochen ein gutes Gefühl für entwickeln. Wo gehst du drauf und wo versuchst du die Rotation mitzunehmen? Oder wo lässt du einfach grundsätzlich die Finger weg?
Ja, ich erinnere mich noch, ey, ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber geredet habe. Irgendjemand hat mir mal gesagt, ey, dieses Jahr, Jani, so viele Vereine werden rotieren. Ich gehe safe auf die Gladbacher. Die Gladbacher sind eine solide Bank. Heute, 20. Oktober, Gladbach, Platz 18, minus 9 Torverhältnis und aus Kickbase gar keinen Spaß. Also da musst du ja schon die richtigen Vereine rauspicken, die momentan Spaß machen. Ich blicke da auf ja, Leipzig wahrscheinlich, war auch eines der Teams, die man vor der Saison wahrscheinlich auf dem Schirm hatte, wo man gedacht hat, oh, das ist ein entspanntes Managen mit den Leipzigern. Klar muss man jetzt sagen, dass da ein Baumgartner und Udra Ogo in der Startelf stehen, hätte man so auch nicht erwartet. Dann ist es wahrscheinlich Köln gerade auch. Köln auch ein Team, wo man wenig Rotation antizipieren muss und Hoffenheim ja auch eines der Teams, wo man gerade eine ruhige Kugel schieben kann als Manager.
Ja, die 2 Teams hätte ich jetzt auch noch beim Blick auf die Tabelle so auf dem Zettel gehabt, wo man auf jeden Fall, ja, ich sag mal zu 90% ganz, ganz gut und gamblefrei ins Wochenende managen kann. Bei den anderen wird es auf jeden Fall tough jetzt die nächsten Wochen. Wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Da waren es 7 Spiele innerhalb von 4 Wochen. Jetzt ist das erste Bundesliga-Wochenende durch. Noch 6 in den nächsten 4 oder ja, 3,5 sind es ja dann jetzt viel mehr. Aber wir haben uns natürlich jedes dieser Teams mal angeschaut und das Ding ist natürlich auch, fast jedes Team, das international aktiv ist, spielt halt auch noch DFB-Pokal, wo du dann natürlich ein Alles-oder-Nichts-Spiel jetzt mal einfach so mir nichts, dir nichts nächste Woche unter der Woche eingestreut bekommst. Deswegen, es wird tough, da ist auf jeden Fall viel zu holen. Die Leute, die die ersten ja, 2 Monate jetzt irgendwie völlig, völlig ohne Stolpersteine gemanagt haben und eine ruhige Kugel geschoben haben, die könnten jetzt vor die ersten Probleme gestellt werden. Und die, die vielleicht schon ein Stück hinten dran sind, haben da jetzt noch mal eine Möglichkeit, vor der nächsten Länderspielpause richtig anzuschieben.
Wie viele Spieler deines Teams sind nicht in Rotationsteams? Also spielen nicht international. Weil bei mir, kann ich schon mal droppen, sind es nur 3. Ich habe 3 Spieler, die nicht in Teams spielen, die jetzt unter der Woche aktiv sind.
Ja, ich zähle gerade durch.
Scheinen ja mehr zu sein, wenn du schon zählen musst.
Bei mir sind es 8. 2 Keeper,
was?
Also sagen wir mal 7.
Wirklich?
Ja, ich hab ja die letzten Wochen in dieser Voraussicht schon auf Bremen und Leipzig gemanagt, die nächsten Wochen oder generell diesen Cycle jetzt sozusagen bis zur nächsten Länderspielpause interessant sind. Deswegen habe ich allein drei Bremer und es dürften drei Leipziger sein, inklusive Schlage halt. Muss man natürlich schauen, wie schnell der
jetzt wieder. Oh, aber jetzt geil zu haben auch. Jetzt
auf jeden Fall. Also, ja, die, einen Puertas und Co., die ich natürlich auch, Puertas ist aber, glaube ich, private Liga, den hat in der Office-Liga jemand anders. Aber so ein paar, da musste man auch richtig Verlust einstreichen. Aber jetzt ist der Tag, an dem man weiß, es hat sich gelohnt, weil die Schmerzen, die andere jetzt haben, die muss man nicht unbedingt ertragen.
Ey, und du hast auch einen guten Spieltag hingelegt, ne? Also jetzt eine gute Ausgangsposition für die nächsten Wochen und ich sehe, Platz 3 bei uns geworden mit 1132 Bench. Es wird so langsam, Gesamtranking auch auf die 4 vorgeschoben inzwischen. Du bist ja vorne dran.
Ich bin vorne dran. Ich war im Gesamtranking sogar vor dem Spieltag auf der 3, aber der liebe Simon, Grüße an der Stelle, hat 1640 Punkte diesen Spieltag gemacht. Der hatte Stiller 360, Baumgartner 244, Schmied 219, Burcher 178, Hübers, Haidari, Raum auch noch alle über 100. Also der hat richtig einen rangeklotzt.
Digga, wie kann Burcher 178 Punkte machen? Ja, Burcher 178 Punkte stört mich an diesem Team fast am meisten.
Ja, es ist hart, aber man muss sagen, Simon, der hat auch wirklich gut gemanagt bis jetzt. Ist ein ekliger Manager, weil der setzt sich so ein paar Transfers in den Kopf und da geht er dann auch gnadenlos rein, wo du dir so denkst, boah, Junge, hätte ich eigentlich auch machen müssen hinterher und dann den einen oder anderen Spieler deswegen verpasst. Aber der hat es sich verdient, da vorne zu stellen. Was mir aber auch auffällt, Janni, und da richten wir dann den Blick mal in deine Richtung, mit deinem Kane Girassi-Tandem da am Anfang alles kurz und klein gehackt und vorne wegmarschiert zusammen mit dem Erik. Und mittlerweile trennen uns beide zwischen Platz 1 und 4 nur noch 300 Zähler.
Das ist richtig, Bench. Ich hatte echt einen schmaligen Spieltag. Ja, und ich merke jetzt auch wirklich, also ich war letzten 2 Wochen im Urlaub, deswegen auch letzte Woche wurde ich vertreten im Podcast am Montag. Gut vertreten im Podcast am Montag von Anton. Und ich habe scheiße gemanagt letzten 2 Wochen. Urlaub tut mir nicht gut und ich stehe heute hier mit, ich habe es gesagt, nur 3 Spieler, die nicht von der Rotation betroffen sind. Und einem bröckeligen Team, klar, um Girassi und Kane, das ist mega geil, aber dafür war ich zu inaktiv die letzten 3 Wochen oder die letzten 2,5 Wochen und ich muss diese Woche Gas geben. Deswegen habe ich echt ein bisschen Schiss, dass viele andere auch sich vor der Rotation wappnen wollen oder auf die Rotation vorbereitet sein wollen und ihre Kader irgendwie abstecken, weil, also Bench, wir reden offen, ne?
Ja.
Aftularu bei uns auf dem Markt, 10 Millionen, das ist ein langweiliger Spieler. Keiner will den haben, eigentlich. Ich brauche den. So schlimm ist, so traurig ist, genau diesen Spieler brauche ich gerade. Ja, es ist Wahnsinn. Also mein Team bröckelt, aber es bröckelt zum Glück um Girassi und Kane und ich muss, muss ich beweisen, dass ich Kickbase-Smart bin.
Ja, und aber ehrlicherweise,
die nächsten Wochen, dann wird's madig aus.
Ehrlicherweise, Dortmund hat ein geiles Programm die nächsten Wochen. Da wird die Girassi ein-, zweimal explodieren. Den Kane 204 sind jetzt natürlich auch super annehmbar, aber auch der wird wieder nochmal ganz
andere Spieltage 204 haben. Ist viel zu wenig für Harry Kane.
Deswegen, der wird auch nochmal ganz andere Spieltage haben und auch drumherum. Also, wenn man so durch dein Team geht, ne, Lukeba, Lienhardt, Querfeld, Bowie, Usun, also. Das ist nicht schlecht. Die haben jetzt mal eine schwächere Woche gehabt.
Lies auch nochmal gerne die anderen vor,
Mensch. Sie haben uns gezeigt, dass so viel Luft doch nicht zwischen uns allen ist.
Ja, das stimmt. Es ist eng bei uns in der Office League. Das ist auch schön. Also bei mir waren es am Ende 850 Punkte am Wochenende. Klar, Harry Kane getroffen. Ich habe von dir einen Spieler gekauft, der getroffen hat.
Ja, den sparen wir uns für später. Da habe ich keine Lust,
schon drüber nachzudenken. Doch, Fabi Rieder ist ja wohl der geilste Motherfucker auf der Planete.
Ja, den habe ich dir vor dem Wochenende gegeben. Ich muss sagen, mein Plan damit ist aber auch zumindest in Ordnung aufgegangen. Ich hatte die Wahl vor dem Wochenende Rieder abgeben, Backhaus halten können, weil Rieder jetzt die nächsten Wochen, glaube ich, Dortmund, Stuttgart, Leipzig oder sowas hat. Und ich dachte, ja gut, ey, Wochenende
muss er
schon treffen, um zu punkten.
Ja, da, wo er trifft halt, ne? Ja, genau. Ja.
Aber dafür konnte ich Backhaus halten, mit dem ich jetzt halt mal 2, 3, 4 Millionen sicherlich einstreiche und dann entweder ihn oder Heuer Fernandes abgeben kann. Deswegen ist in Ordnung, ganz so doll hat es nicht wehgetan, weil ich am Ende des Tages auch trotzdem vor dir gelandet bin. Aber Janni, Props, hat's einen guten Riecher.
Wie wird deine Entscheidung ausfallen? Backhaus oder Heuer Fernandes? Weil ich finde die schwer, diese Entscheidung, sehr schwer.
Ey, ich finde, dass Stand jetzt einfach Heuer Fernandes der bessere Torwart ist. Und ich habe irgendwie einfach, damit hätte ich einfach ein besseres Gefühl, aber Bremens Programm und Bremens Perspektive ist natürlich eine ganz andere. Deswegen, für mich ist echt 50-50. Ich glaube einfach, über die Woche schaue ich mal, wie sich mein Budget so verteilt. Wenn ich am Ende noch Kohle brauche, dann gebe ich halt wahrscheinlich Fernandes für 14 Millionen oder was ab und gehe dann mit Backhaus. Wenn nicht, dann versuche ich halt einen kleinen Overpay für Backhaus mitzunehmen. Dann sind es 12, 13 vielleicht, die ich für den einstreiche und bin damit auch fein. Also da bin ich ganz entspannt im Moment mit meinem Kader.
Ich glaube, du solltest Heuer Fernandes halten. Ja, scheiß auf die Duelle. Heuer, ja, natürlich sage ich das als Konkurrent, aber wenn ich sage neutral, jetzt hier, ich bin nicht in der Office-Liga dabei, du solltest Heuer Fernandes halten.
Mhm. Und zwar weil?
Ja, weil der besser ist, der macht mehr Punkte. Easy.
Ja, okay. Ich überleg's mir über die Woche.
Kannst einfach beide haben. Mio Backhaus, das ist jetzt böse, ist einfach qualitativ der schlechtere Keeper. Und der HSV wird mehr auf die Kiste bekommen als Bremen. Bei Bremen bist du abhängig von zu Null. Zu Null Abhängigkeit ist kacke. Kannst auch mal eine neue reinstellen. Deswegen gehst du mit Heuer Fernandes.
Ja, ist auf jeden Fall valide. Man muss aber auch der Fairness halber nicht, dass ich das jetzt wieder so böse gegenüber Mio Backhaus, einem sehr talentierten Torwart, der zum Beispiel ein Jahr in der Ehredivise eine unfassbare Saison hatte.
Ja, als würde jetzt zuhören und sagen, oh, der Janni und der Bench von Kickbase. Nö,
aber ich möchte es fair einordnen und am Wochenende hat der Mann ein solides Spiel gemacht gegen Heidenheim. Man hat zwei Tore bekommen, aber da ist er machtlos. Ey, der hat, also ich habe nur die Highlights gesehen, fairerweise, aber gerade erste halbe Stunde, da waren zwei, drei Dinger dabei, wo er, ich weiß nicht, ob es eine Ecke oder was war, wo auf dem zweiten Pfosten abgeschlossen wird, er die Hände noch hochbekommt. Da waren schon zwei, drei Dinger dabei, jetzt nichts, was sehr Unhaltbares da rausgefischt hat, aber man will dem Mann ja hier auch kein Unrecht tun.
Ja, nee, machen wir nicht, Ben. Wir tun schon genug Leuten Unrecht.
Ja. Indem wir hier Calls geben, wen ihr zu kaufen ja, und zu verkaufen habt.
Allen Hörern tun wir eigentlich Unrecht, weil wir immer wieder unsere Spieler hypen wollen, einfach nur.
Yes.
Aber gut, Fabi Rieder ist halt auch, also Fabi Rieder ist halt auch, nee, aber ich fange
nicht an. Wenn du den jetzt weiter durchziehst, dann bist du nicht Kickbase-smart.
Ja, Bench, ich mache hier Marktwertpropaganda.
Ja, ich bin gespannt, wo der am Ende der Woche ist, ob er überhaupt irgendeinem Team noch angehört.
Ey, den bekomme ich unter. Ja, jetzt, wenn wir drüber reden, im Podcast vielleicht scheiße, aber also
Leute, am Freitag... Niemand sollte diese Woche eine Entscheidung pro Digga. Fabi Rieder in seiner Startelf treffen.
Ich schneide immer den Podcast auch, ne? Ich glaube, dieser Part wird es nicht reinschaffen.
Ich glaube, heute sitzt du ein bisschen länger an dem Feinschliff, ne?
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Mensch, Mensch, wir reden gleich noch über den Spieltag, aber erstmal will ich über dein Wochenende reden. Während ich mir die Sonne Portugals auf meine Bratze... Bratze? Was ist Bratze?
Plete. Bratze ist ein unschönes Gesicht eigentlich, umgangssprachlich.
Ach was, habe ich ja gar nicht. Nee, auf mein wunderschönes Gesicht brutzeln ließ, hast du in München einiges erlebt. Und ich will einfach mal nachfragen, weil einige Leute haben es eventuell, wie ich, auch nur über Instagram mitbekommen, dass du da on Tour warst. Kannst du uns und mir einmal einen Einblick geben, Mensch, was ist alles passiert von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag, als ich Snap von dir bekommen habe, dass du daheim wieder bei deinen Kitty Cats warst.
Ja, ey, es war wild. Es war geil, aber es war wild und hat auch echt geschlaucht. Also ich bin natürlich zu Freitag rüber, dann direkt bei Sky reinspaziert. Dann haben Anton und ich uns dort direkt getroffen, natürlich die Übertragung am Freitag vorbereitet. Wir waren wieder bei Erste Elf zu Gast um 16:30 Uhr. Wir waren danach in unserer PK, haben die mit euch zusammen bestritten und die letzten Preps für den Spieltag gemacht. Anton war dann bei Bass, wo ich auch mit vor Ort war. Und dann hatten wir natürlich unsere Übertragung bei Sky Sport Fantasy, wie jeden Freitag. Übrigens an der Stelle schon mal erinnert, auch kommenden Freitag wieder. Ab 16:30 Uhr Programm. Julia und ich sind vor Ort in München wieder. Und dann haben wir von Sky letzte Woche auch noch die Gelegenheit kurzfristig eröffnet bekommen, dass wir beim Klassiker dabei sein können. Und dass wir vor allem nicht nur dabei sein können, sondern da das absolute Komplettpaket haben. Also wir hatten sehr schöne Plätze und hatten im Prinzip so den VIP-Zugang, wenn man es so nennen möchte, konnten vor dem Spiel noch kurz unten Pitchside unterwegs sein, haben beim Aufwärmen der Teams ein bisschen da hinterm Tor gestanden und noch ein bisschen was gemacht und dann war Samstag auf Sonntag noch einmal in München pennen angesagt, Sonntagmorgen natürlich direkt wieder zurück, damit ich irgendwie auch noch einen halben Tag mal zu Hause habe vom Wochenende, aber ich muss sagen, für die anderthalb, zwei Tage vorher macht man das natürlich mehr als gerne, da auch on the road zu sein. Also es war wild, es war anstrengend, aber es war vor allem eine geile Erfahrung.
Was mich am meisten interessiert, wahrscheinlich auch, also danke für die Ausführung, was mich am meisten interessiert und wahrscheinlich auch alle Hörer, du bist Pitchside Bayern gegen Dortmund. Ja, was erlebt man, wen sieht man und also gab es Kontakt zu Spielern? Ich will eigentlich nur wissen, die erste Frage, gab es Kontakt zu Spielern oder ehemaligen?
Also Kontakt zu aktiven Spielern nicht. Da muss man auch ehrlich sagen, ey, wenn die da am Warmmachen auf dem Platz sind, die da nochmal aus dem Tunnel zu holen, wäre auch echt, bewegt man sich, glaube ich, auf einem sehr schmalen Grad, aber wir waren
Digga, da musste direkt dabei. Over the middle line!
Hätte man sich Seru oder so eher schnappen können auf unserer Seite. Bei uns haben sich nämlich die Dortmunder warm gemacht. Tatsächlich war auch Philipp Lahm Pitchside unterwegs. Und das war vorher uns auch schon mitgegeben worden, dass das passieren wird. Und dass man die Gelegenheit hat, vielleicht hier ein, zwei Minütchen mit ihm irgendwie mal zu schnacken. Und da hätten wir natürlich auch versucht, für euch was Geiles mitzunehmen. Also ich habe mir vorher natürlich mal so die besten Philipp Lahm-Performances, seine Saisons bei Kickbase und sowas ein bisschen genauer angeschaut. Aber ehrlicherweise, und das ist, also ohne dass ich das irgendwem zu Lasten geben möchte hier an der Stelle, da waren natürlich 20, 30 Leute unterwegs, dann will der hier sein Foto mit ihm machen und der da sein Foto mit ihm machen und ehrlicherweise ist es dann bei Anton und mir einfach nur darauf hinausgelaufen, dass man sich kurz zugenickt und mal einmal kurz mit Blicken Hallo gesagt hat, weil, ja, das ist natürlich krass und ich hätte gern auch da irgendwie ein Bild mit Lahm noch gemacht oder kurz mal ein, zwei Sätze mit ihm gewechselt, aber ehrlicherweise ist das dann auch schnell irgendwie so ein Gefühl von, der wird jetzt hier von 20 Mann belagert und ist auch froh, wenn der irgendwie selber jetzt ein bisschen einfach mal schauen und genießen kann. Und deswegen, da war das alles ein bisschen fummelig, ein bisschen fickerig, wie ich ja immer gerne sage, weil da ganz schönes Gewusel war. Aber trotzdem natürlich krasser Moment, wenn du da hinter der Bande rumturnst und halben Meter an Philipp Lahm vorbeigehst und dich mal gerade grüßt, als ob das irgendwie dein Arbeitskollege wäre oder so.
Ja, glaube ich. Interessant. Ah, ja, Blickkontakt mit dem Philipp Lahm.
Immerhin.
Ist auch schön. Und dann einfach nur ein paar Fragen, weil du es vielleicht einmal mitbekommen hast. War Rami Benze bei Ini abgefuckt beim Warm-up?
Beim Warm-up habe ich es nicht krass wahrgenommen. Was man auf jeden Fall wahrgenommen hat, Thema so Stimmung von Spielern, war Adeyemi nach seiner Auswechslung. Der war fuchsteufelswild. Der hat das gar nicht verstanden, dass er runter musste. Kommen wir sicherlich jetzt im Verlaufe der Spiele, wenn wir uns die anschauen, auch nochmal drauf. Aber bei Benze Baini nichts wahrgenommen, aber ich glaube, um das vorwegzunehmen, Benze Baini hat dann auch ganz gute Eigenwerbung in Halbzeit 2 wieder gemacht.
Ey, das auf jeden Fall, ich hätte ihn nur so eingeschätzt, dass er es vielleicht so ein bisschen trotzig auch war beim Aufwärmen und dachte, ey, vielleicht kann mein Bench ein bisschen mehr erzählen, aber.
Ja, nee, leider nicht.
Nee. Und Süle, wie war Süle Warm-up-mäßig?
Ja, der Mann, ich finde bei Süle immer so krass, wenn der im Vollsprint unterwegs ist und da auf dich zurollt, da hast du, glaube ich, gar keinen Bock drauf. Das ist dann eine unfassbare Dynamik, die der Kerl an sich hat. Aber wenn Süle beim Aufwärmen so ein bisschen so da rumstratzt und so ein bisschen da rumjoggt und hier einen Ball spielt und da einen Ball spielt und dann halt mal ein paar Sidesteps links, rechts, dann sieht das immer aus, als ob da ein Koloss von Mensch sich so hin und her schleppt. Das finde ich immer Wahnsinn. Das ist mir bei Süle aufgefallen, aber der war im Tunnel, der war konzentriert, so wie alle Dortmunder da eigentlich beim Warm-up, also das ist schon eine Intensität, die du da spürst vor so einem Spiel, wenn du da 60.000 auf den Rängen irgendwie schon ordentlich Rabatz am Machen hast und die Jungs da unten wissen, ey, in 20 Minuten geht's hier richtig zur Sache.
Ja, glaube ich, ja, schön. Okay, letzte Frage, die ich habe dann.
Ja.
Die Auswärtsfans, ne, die sind ja in München, ich war einmal München Auswärtsblock. Wilde Story, aber so. Leverkusen Auswärtsblock in München war ich mal.
Oh, wow.
Ja, sehr random. Und ich hatte mich gefühlt, als würde ich letzte Reihe sitzen. Ich saß nicht letzte Reihe, aber ich war so am weitesten weg vom Spielfeld wie nur möglich.
Okay,
hast du die Dortmund-Fans wahrgenommen? Warst du schon mal im Auswärtsblock in München?
Ich war noch nie im Auswärtsblock in München. Dortmunder Fans hatten einzelne Episoden echt ganz gut Radau gemacht. Ist natürlich aber auch ein bisschen abhängig vom Spielverlauf gewesen. Also erste Halbzeit zu Beginn natürlich gut Alarm. Dann hat der Spielverlauf ja jetzt nicht so super viel hergegeben, was da richtig rüberschwappen kann an Emotionen. Zweite Halbzeit ist dann schon nochmal richtig hochgefahren da. Aber insgesamt, also der Support an sich war auf jeden Fall alright. Was ich interessant finde, ist, Anton und ich haben im Stadion sitzend darüber gesprochen und Anton hat den Take gemacht, Allianz Arena ist so architektonisch an sich das beste europäische Stadion. So, wo ich jetzt in dem Moment nicht direkt so ein finales Gefühl irgendwie zu hatte. Aber da haben wir auch drüber geredet und haben gesagt, durch diese ovale, runde Bauart und dadurch, dass du keine Ränge eigentlich über Eck, so mit, weißt du, so über rechten Winkel im Prinzip hast und so, hast du eigentlich auf keinem Sitz in diesem Stadion, weil ja auch keine Träger auf den Rängen sind und so weiter und so fort, du hast von keinem Sitzplatz oder Stehplatz eigentlich eine schlechte Sicht.
Ja, das stimmt. Also klar, du bist weit weg teilweise, aber ja, du hast nirgendwo halt 60, 70.000 eine so, ne? beschränkte Sicht. Du siehst immer frontal Richtung Mittellinie.
Ja, so. Deswegen, also eigentlich ist das Stadion schon aus der Sicht sehr geil, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Weißt du, schlimmster Auswärtsblock der Bundesrepublik Deutschlands?
Also Bielefeld feiern viele nicht, weiß ich.
Digga, ich wollte sagen, Bielefeld ist the worst. Alter, da stehst du und guckst theoretisch den Manfred an, der auf der Süd oben in der letzten Reihe sitzt.
Ja, ist nicht die Süd, aber ja, ist die Ost.
Ja, du weißt, was ich meine.
Doch, ja, genau. Ja, in Bielefeld bist du, also wenn du ganz auf der Innenseite stehst, dann geht's, glaube ich, schon klar. Aber,
ja, dann, aber so, dann
ab Hälfte Tribüne bist du schon so Höhe Eckfahne und der Rest ist dann halt scheiße. Das stimmt wohl, ja.
Ja, das ist schon frech. So, ja. Aber gibt auch schöne. Bochum ist auch madig, glaube ich. Da bist du auch richtig in die Ecke gedrängt.
Ja, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber kann gut sein, die haben auf jeden Fall eine ähnliche Bauweise so über Eck.
Weißt du, was fährste Auswärtsblock zweite Liga?
Wahrscheinlich der FCK, oder?
Richtig, wahrscheinlich der FCK, ist richtig.
Ja.
Ich habe keine statistische Erhebung dazu gemacht, aber sehr neutrale Sicht. Es wurde vom Statistischen Bundesamt hier, von der Bundesregierung, wurde das erhoben. Nee, aber ich würde sagen, also wir geben unseren Gästen 10%. Das ist schon mal sehr, sehr großzügig. Und okay, dann haben die ihren eigenen Bereich, eigenen Eingang, die sind good to go. Die haben tollen Blick, da haben alle Spaß, außer dass halt verlieren.
Ja, ist schön. Hört sich fast wie die perfekte Experience an, wenn du es so erzählst, Janni.
Ja, richtig. Ja. Warst du schon mal auf dem Betze-Bench?
Nee, ich war noch nie auf dem Betze. Wir wollten es schon x-mal machen, aber wir haben es noch nicht hingekriegt
bis jetzt. Ey, Arminia, wenn Bielefeld spielt gegen Laudern.
Ja, wäre mal an der Zeit auf jeden Fall.
Ja. Mensch, schön. Danke auf jeden Fall für diesen Exkurs. Wir machen aber heute diesen Podcast oder sind in der Lage, diesen Podcast zu machen, weil wir wieder einen Werbepartner haben. Und das ist heute Stack Fuel. Und es gibt ja solche und solche Podcast-Hörer. Es gibt manche, die das nicht berieseln und manche, die hören, ich würde sagen, aktiv diesen Podcast. Mhm. Ich kenne schon die Antwort, Mensch. Aber was für ein Kickbase-Podcast-Hörer bist du denn, wenn du nicht selbst drin bist?
Ja, die Antwort auf was für ein Kickbase-Podcast-Hörer, die kennst du. Ich muss sagen, generell Podcasts habe ich solche und solche. Es gibt ein, zwei Podcasts, die ich höre, wo ich wirklich einfach nur so leichte Unterhaltung haben will und mir denke so, wenn ich jetzt eine Viertelstunde zwischendurch was anderes mache, auch egal, höre ich danach weiter, alles easy. Aber wenn es um solche Podcasts wie den Spieltagsliga-Besieger geht, wo ich sage, alles klar, ey, ich will fürs Wochenende gepreppt sein, ich möchte meine Teams stehen haben, ich möchte neben Jannis Prime Entertainment hier und da vielleicht auch ein paar Stats haben, dann bin ich natürlich einer, der bei Kickbase ganz genau hinhört.
Dann hör jetzt mal ganz genau. Hast du nicht sogar auch deine Masterarbeit über Kickbase geschrieben? Über Daten?
Das ist so passiert, ja. Meine Masterarbeit habe ich mit und über Kickbase geschrieben.
Du bist ein wilder Kerl, Mensch. Ist Stack Fuel für dich wahrscheinlich genau das Richtige? Bei Stack Fuel kannst du dich online zum Beispiel zum Data Analyst weiterbilden lassen. Dabei lernst du mit einem Fokus auf praktische Anwendung alles, was du zum Quereinstieg als Data Analyst brauchst. Beispiel SQL, Power BI, Programmieren mit Python. Ich rede hier von Sachen, von denen ich nichts verstehe, Mensch, aber ich nehme an, das heißt Python. Schon mal gehört?
Schon mal gehört, dass es Python heißt. Ich könnte dir aber auch nicht mehr dazu sagen.
Während dieses Trainings hast du natürlich immer Kontakt zu erfahrenen Teammembern, also sogenannten Experten. Und das Beste ist, solltest du arbeitslos bzw. arbeitssuchend sein oder sogar gemeldet sein, ist diese Weiterbildung über einen Bildungsgutschein finanzierbar. Bedeutet für dich 100% kostenlos. Es lohnt sich also mal vorbeizuschauen.
Hört sich auf jeden Fall geil an. Also wenn ich nicht hier sitzen und sehr glücklich darüber sein würde, mit dir diesen Podcast zu machen, wäre das auf jeden Fall was für mich. Und dementsprechend alle, die jetzt ähnlich wie ich denken und jetzt nicht hier mit Janni sitzen, also alle von euch, schauen sich am besten einfach mal die kostenlose Beratung an auf stackfuel.com/kickbase. Da könnt ihr alle Fragen, die noch offen sind, stellen, könnt schon bald eventuell starten als Data Analyst beispielsweise, wie Janni es ja eben erklärt hat. und ja, könnt es machen wie über 8000 andere Absolventinnen schon vor euch. STACKFUEL stackfuel.com/kickbase. Einfach mal reinlesen und schauen, ob was für euch dabei ist.
Werbung Ende. Maschinenraum Anfang. Bench, bist du bereit?
Ich bin so ready.
Maschinenraum.
Und heute, wie schon zuletzt an gegebener Stelle, haben wir uns den Maschinenraum ein bisschen abgewandelt überlegt. Und zwar wollen wir uns nicht allzu lange heute beim letzten Spieltag aufhalten, weil wir natürlich auf viele Rotationsthemen dann im Nachgang eingehen, möchten aber trotzdem über jede Partie kurz sprechen. Und dementsprechend habe ich versucht, mich trotzdem wieder außerhalb der Top 10 an jedem Spiel und jedem Team entlang gehangelt, einen Spieler rauszupicken. Jani, ich shoote dir mal so ein, zwei Kandidaten rüber. Wir sprechen kurz rüber, gehen weiter zum nächsten Spiel. Ready?
Ich bin gespannt, Bench. Ich bin aufgeregt.
Geil. Freitagabend, Union Gladbach. Anton und ich haben es kommentiert und natürlich aufmerksam verfolgt. Und für mich auf Union-Seite Elias Ansa, die Maschine. Also, wie gut sein Dribbling wirklich ist, auch auf Erstliganiveau, wie sehr dieser Mann der X-Faktor sein kann, mal 2-3 stehen lässt und sich da irgendwie durchwuselt, hat mich persönlich wirklich nochmal überrascht. Ich bin weiterhin keiner, der da irgendwie Vollgas auf einen Elias Ansa managen würde. Ich bin aber seit Freitag jemand, der sagen würde, oh, hier und da mal zu ein bisschen über Marktwert kann man den mitnehmen, wenn man in den Spielen was sieht. Ansa für mich wahrscheinlich wirklich, obwohl er jetzt nicht die Unsummen an Punkten geholt hat, der Faktor in dem Team natürlich neben Danilo Dürki mit Doppelpack.
Ja, ich sehe das auch, die individuelle Klasse von ihm, aber ich bin Kickbase smart genug, um mir Ansa nicht ins Team zu holen, ja, würde ich fair behaupten.
Fair, ja. Kann man so machen. Ein, zweimal hat er diese Saison schon bewiesen, dass du in dem Moment nicht Kickbase-Smart vor Union-Spielen gewesen wärst. Aber ja, Ansa auf jeden Fall auf Union-Seite. Und es gibt zwei Fälle in dem ganzen Spieltag, wo ich sage, da will ich keine Maschine nennen, weil da gab es keine Maschine. Und einer von denen ist Gladbach. Da war einfach nichts. Die standen mit dem Rücken zur Wand, die mussten punkten, die mussten Fußball spielen. Die haben sich die ersten Passagen, die ersten Episoden des Spiels auffressen lassen von Union, kamen dann generell über 3, 4, 5 Spielzüge dann doch irgendwann ganz gut rein. Und gerade zum Ende, als Union natürlich mehr verwaltet hat, hatten sie auch die Feldüberlegenheit. Aber es gab wirklich niemanden von einem Neuhaus, wo man gesagt hat, der muss das kreative, spielerische Element sein, über einen Tabakovic, der zwar die Bude macht, aber eigentlich auch außerhalb dessen nicht großartig was zum Spiel beigetragen hat, bis zu einem Elvedi, der völlig verunsichert irgendwie wirkte und sonst der Fels in der Brandung ist. Es gab keinen Gladbacher, den man hier extrem positiv hervorheben könnte. Das Einzige, was ich zu Gladbach zu sagen habe, ist, so leid es mir tut, ich hätte mir gewünscht, dass Polanski jetzt die Lösung ist, durch die Identifikation, durch die Emotionen, die in dieser Personalie mitschwingen, der Gladbach wieder in andere Bahnen lenkt. Ich sehe es aktuell nicht. Ich glaube, es wird passieren und ich glaube, es muss passieren, dass du da jetzt ja eher früher als später eine andere Lösung findest und darüber versuchst, das Ruder rumzureißen, weil nächste Woche gegen die Bayern bitte davon nicht wechseln, weil sonst verpufft der Effekt direkt wieder. Aber danach musst du was machen, um nicht zur nächsten Länderspielpause, da Anton hat Freitag gesagt, am Tabellenende festzementiert zu sein.
Also ich bin wirklich schockiert, was Gladbach angeht. Und ich würde sogar in Frage stellen, dass eine einzige Person, Personalie Tim Kleindienst, sollte er dann fit sein in 2, 3 Wochen, das Ruder rumreißen kann und vor allem aus Kickbase-Sicht, in Bezug auf Kickbase-Smart, ein smarter Transfer sein sollte für uns Manager.
Ja, also was ich mir vorstellen kann, ist, du hast einen Hack, der immer wieder richtig starke Phasen in der Bundesliga hatte. Du hast einen Honorar, der es uns schon mehrfach gezeigt hat, aber diese Saison noch nicht so richtig in Tritt kommt. Erst schwache Spiele hatte, dann verletzt, jetzt kurz wieder mal reingekommen, aber auch nichts mehr bewirkt und hast dann halt den Kleindienst. Wenn du diese Offensive wirklich wieder komplett auf die Platte kriegst, dann ist es schon wieder ein bisschen was anderes, finde ich, und dann kann das auch einiges ausmachen. Aber von den Jungs so abhängig zu sein, dafür müssen es A, nochmal andere Kaliber sein, die absolut Top-Level-Bundesliga sind und da jedes Spiel den Unterschied machen können. Und B, ist es halt, ja, sind es 3 Personalien, wo du auch nicht sagen kannst, ist ein Honorar jetzt innerhalb von 2 Wochen wieder auf Normalform? Wann ist ein Kleindienst wirklich wieder da? Ich habe das Gefühl, bei Kleindienst ist es wahrscheinlich eher so, boah, Ende November ist dann vielleicht mal wieder so Kaderplatz in Aussicht, bis er dann richtig auf Zack ist, ist es auch schon wieder fast neues Jahr oder Ende Dezember. Also so lange kannst du nicht warten, bis die dich da aus dem Dreck ziehen.
Ey, das stimmt. Vor allem, ich weiß nicht, ob du es noch in so einem Kopf hast vom Spiel. Ich habe nur gesehen, 63% Ballbesitz. Du verlierst 3-1, hast 63% Ballbesitz, hast nur 8 Torschüsse waren es, glaube ich, und nur mit 16. Du hast so viel Ballbesitz, aber du kriegst diese Ideen nicht umgesetzt. Von daher, man könnte schon plump sagen, ey, wenn Honorar wieder spielt, wenn Hack wieder da ist, wenn Kleins wieder da ist, dann machen die aus dem Ballbesitz auch wahrscheinlich im Endeffekt Tore. Da kommen sie wieder zu Abschlüssen. Mir ist es krass gerade zu simpel, weil wenn ich mir diesen Kader anschaue, ey, so gefühlt sind halt 90% oder 80% der Bundesliga-Kader stärker. Klar, ohne Honorar, ohne Kleindienst, ohne Hack, aber machen die drei wirklich so viel aus?
Das wird man abwarten müssen. Ich muss schon sagen, ganz so dramatisch im Vergleich, im Bundesliga-Vergleich sehe ich es nicht. Also ich sehe einen Elvedi, ich sehe einen Kevin Dix, ich sehe einen Reitz, ich sehe einen Sander, ich sehe, wenn er auf dem Niveau ist, was er schon hat in der Bundesliga, einen Flo Neuhaus, die schon alle, also auf jeden Fall Durchschnitt Bundesliga spielen können. Aber ich verstehe deinen Punkt voll. Das aktuelle Level, was sie jetzt halt seit 2 Monaten zeigen, das ist eins, was halt im Moment nicht tauglich ist. Das zeigt die Tabelle und ja, dementsprechend, es war schon auffällig, auch wenn man die 90 Minuten in Gänze gesehen hat, genau das, was du gesagt hast, der Ballbesitz war da, gerade in den Phasen, wo Union ihn den Gladbachern überlassen hat, aber diese Transition in die Zonen zu kommen, wo es dann gefährlich wird und dann vor allem auch nicht 28 Bälle durch den 16er zu jagen, der einfach schlecht besetzt ist, da hapert es halt echt. Also dieses Schleppen durchs Mittelfeld und ins Angriffsdrittel kommen, war eine Zeit lang ein großes Problem. Dann hatten sie die Unioner irgendwann so weit, dass sie so tief waren, dass du immer wieder die Flanken schlagen konntest. Und dann ist halt ein Tabakovic gegen 3 Innenverteidiger da irgendwo rumgeturnt und ein Neuhaus und so war nicht schnell genug im 16er. Dann wird gewechselt, war sowieso dann wieder was anderes. Aber es sind schon mannschaftstaktische Dinge, die da im Moment, glaube ich, nicht stimmen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, Trainerpersonalie ist auf jeden Fall was, wo man, glaube ich, intensiv drüber nachdenkt gerade.
Ja, Mensch, ey, aber nach dem Bayern-Spiel wäre eigentlich perfekt. Aber eigentlich musst du einem neuen Trainer auch ein Spiel geben, wo er nicht gewinnen muss. Weil nach dem Bayern-Spiel, ich schaue gerade mal, ich glaube, es war St. Pauli, ne? Nach dem Bayern-Spiel spielst du auf St. Wohl auch kein schlechtes. Auf St. Pauli musst du auch nicht gewinnen als Gladbach. Aber dann daheim gegen Köln, da musst du halt gewinnen, dass du überhaupt noch Fans ins Stadion bekommst.
Okay. Eigentlich ist das St. Pauli-Spiel das Perfekte. Das Pauli-Spiel ist das Perfekte, weil machbarer Gegner ist ein Spiel, wo du viel über Emotionen, über neuen Antrieb, über, weißt du, so diese frische Luft, diesen frischen Wind kommen kannst. Und vor Bayern, also das ist Quatsch, weil wenn du dann das Spiel verlierst, so ja, klar, alle erwarten es und da hast du dann nichts mit zu schaffen, wenn du dieses Spiel nicht holst, aber dann diese Euphorie ist halt auch wieder weg.
Ja, Marco Rose, Digga, der ist ja frei.
Marco Rose ist frei, ja.
Ich habe gerade einfach mal eingegeben, Transfermarkt, freie Trainer. Gareth Southgate, Joachim Löw, nicht. Xavi.
Ja, Xavi hier, ist auf jeden Fall krank.
Der Leute. Von Nottingham war der, glaube ich, dieser Postecoglou, dieser Grieche, glaube ich, ne? Mit diesem geilen Offensivfußball. Das wäre was für Gladbach.
Ja, boah, Postecoglou, ich weiß nicht, ob du den gerade verwechselst, aber allzu geil ist das auch nicht, was der zuletzt gemacht hat, ehrlicherweise. Der aber war auch, glaube ich, jetzt nur 7 Wochen oder so bei Nottingham.
Ja, ja, aber ist der nicht so mit diesem krassen Offensivfußball? Verwechsel ich irgendwas?
Es kann auch, also bin ich nicht so
der war bei Tottenham, grade, oder?
War nicht der bei war Tottenham davor? Eine Zeit lang, ja.
Ey, also außer ich liege komplett falsch. Ich glaube, der steht da so für Offensivfußball. Fände ich geil bei Gladbach.
Ja, wir werden sehen. Ist aber, glaube ich, auch.
Erik ten Haag, auf keinen Fall. Edin Terzic ist noch frei. Digga, wilde Namen kurieren hier. Adi Hütter, Digga, was mit Adi Hütter gerade? Aha.
Also, ich weiß halt auch nicht, welche von denen sich jetzt in dem Moment gerade Gladbach antun wollen, ne?
Hasenhüttl, Lucien Favre, Comeback.
Wir werden sehen. Du findest bestimmt noch ein paar weitere Namen.
Ja, ich sehe hier ganz viele Namen. Hier, Gerardo war was.
Oi. Krass, der Erzfeind aller Kickbase-Manager.
Krass, wie viele Trainer hier. Bo Svensson, auch noch frei. Naja. Ja. Nicht meine Aufgabe, da müssen sich andere drum kümmern. Bench, danke, wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel.
Yes, nächstes Spiel Köln-Augsburg. Und da können wir es relativ kurz halten. Auf Kölner Seite führt kein Weg an Said Elmala vorbei. Wieder unfassbare Kiste. Janni, ich gebe dir mal einen Call rüber. Du kannst gerne dir mal eine Antwort darauf überlegen. Said Elmala ist aktuell einer der Top 10 Bundesliga 1 gegen 1 Spieler? Fragezeichen.
Ja, Ausrufezeichen. Ist wahrscheinlich korrekt. Trotzdem, Kickbase smart. Ich habe keinen Bock auf dem Kickbase-Team. Also erstens geht es gegen Dortmund. Zweitens weißt du nicht, ob der in der Startelf steht. Und drittens ist er zu teuer, meines Erachtens.
Ja, Ja, fair, vor allem dafür, dass halt der Umgang mit ihm so ist, wie er ist. Und da hätte ich auch mal gerne eine Meinung von dir zu. Du hast es ja sicherlich mitgekriegt, ne? Wie Kwasniok die ganze Zeit darauf reagiert, was medial so ein bisschen um den Jungen rumflattert, dass da schon wieder die 30, 40 Millionen Euro Bayern-Dortmund-Gerüchte ins Haus geflogen sind, dass da schon wieder die ersten Kölsche, Messi und sonst was Vergleiche irgendwie angestrebt wurden. Und dass Kwasniok ja die ganze Zeit sagt, ey, so klar macht er im Moment geile Arbeit, aber er findet das unter aller Sau, dass die Medien da die ganze Zeit so am Pushen sind und da hat natürlich keiner irgendwie was zu befürchten, wenn man so über die Maße euphorische Aussagen trifft. Aber wie soll denn so ein junger Spieler damit umgehen? Und gib mir erstmal gerne deine Meinung. Ich habe nämlich eine relativ klare und ich finde es schwierig gerade.
Digga, ich wundere mich, dass Kwasniok das so sieht, weil ich erinnere mich an eine These von Kwasniok. Ich habe es in irgendeiner Überschrift gelesen. Ich weiß nicht, ob es medial vielleicht so falsch gedreht wurde. Aber Kwasniok hat doch gesagt, so mit jedem Tor 5 Millionen mehr Marktwert. So, und das echt? Befeuert das doch komplett.
Ja, das habe ich nicht gelesen, aber das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. Ich finde halt vor allem, dass Kwasniok das jetzt jede Woche zum Thema macht. Also am Anfang ein-, zweimal zu sagen, ey, Freunde, bleibt mal ruhig, der Junge ist x Jahre alt. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht ganz genau, ich glaube 20.
19.
Ist 19 Jahre alt und hat viel vor sich, macht es gerade gut, aber lasst mal die Kirche im Dorf so. Völlig alright. Aber dass du jedes Mal, wenn dieses El Mala-Thema aufkommt, und der ist nun mal im Moment on fire, der hat jetzt 2, 3 Game-Winner oder Punkte für Köln gesaved halt, immer wenn dieses Thema aufkommt, stellst du dich hin und sagst, oh, was soll denn die Scheiße und wie soll denn der Junge damit umgehen und keine Ahnung was. Dadurch drehst du doch jedes Mal 2, 3 Mal diese Schleife durch die Medien und kreierst ein Echo, was doch ihn noch viel mehr die ganze Zeit zum Thema macht. Wenn du irgendwann gesagt hättest, ja, safe. Freunde, lasst uns alle gemeinsam freuen, wie geil der gerade zockt so. Ich versuche ein Gefühl dafür zu haben, wann ich ihn reinschmeiße und wann nicht, aber lasst uns alle zusammen darüber freuen, statt halt zu sagen, oh, was soll denn hier und erhobener Zeigefinger und hört auf mit dem ganzen Schmarrn und so. Also darüber kreierst du doch noch viel mehr mediales Interesse.
Ich will das ganz kurz umreißen nochmal. Zitat, Wort für Wort, mit jedem Tor 5 Millionen mehr. El Mala zaubert für den 1. FC Köln. Ich lese ein paar mehr Sachen vor, um es einzuordnen. Ich glaube, es war so ein bisschen scherzhaft auch gemeint von Lukas Kwasniok. Aber er sagt hier, ich will es nicht alles vorlesen, aber machen wir uns nichts vor, sagt Lukas Kwasniok. Nach dem nächsten Traumtor seines Schulgesetzes sagt, irgendwann werden wir El Mala, wieder Zitat, Gänsefüßchen hier, unfassbar teuer abgeben müssen. Dass die jetzt schon darüber reden, dass er irgendwann für eine fette Summe gehen muss anscheinend. Ja. Nicht gesund, Digga. Das ist so, also, gib mir so ein bisschen Collins-Vibes. Collins, die ersten zwei Bundesligaspiele im Pokal, krank gewesen bei Frankfurt. Overhyped, Nazio, kompletter Druck überall. Da wurde auch schon wahrscheinlich drüber gesprochen, oh, der nächste Transfer, der nach England geht für 18 Millionen. Und was dann passiert? Digga, dann geht das in den Kopf rein bei dem und dann kriegt er gar keinen Fuß mehr auf den Grund. Und gut von Kwasniok, dass er nicht von Anfang an gebracht hat. Deswegen glaube ich auch, dass El Mala aus Kickbase-Sicht nicht geil sein wird, weil der wird dosiert rangeführt. Und das finde ich super von Kwasniok.
Ja,
sehr. Aber check nicht, warum da jetzt solche Aussagen irgendwie kommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir das ein bisschen zusammenreimen oder die Medien das zusammenreimen. Aber wenn ich einen Artikel hier lese von Fastscore, dann ist das für mich ganz klar, Kwasniok will irgendwann 50 Millionen für den Kollegen haben.
Ja, ich glaube, das ist ja auch offenes Geheimnis, dass das irgendwann jemand ist, mit dem du da richtig was generierst in Köln. Aber also, vielleicht, um es jetzt ganz kurz mal abzuschließen, ich glaube, es ist schwer gerade als Trainer da zu versuchen, so den medialen Umgang ein Stück zu kontrollieren und so zu kontrollieren, dass es jetzt förderlich weiterhin für seine Entwicklung ist. Aber ich weiß nicht, so ähnlich wie diese Wagner-Causa vor ein paar Wochen, wo wir drüber geredet haben, dass er sagte, ey, das ist hier alles zu viel Medien und die Mannschaft soll im Fokus stehen, aber dann immer wieder zwischendurch so reißerische Aussagen und sowas gemacht hat und sich selber irgendwie zum Thema gemacht hat. Das ist eigentlich dasselbe in Grün jetzt da gerade. Ich glaube, Kwasniok oder generell der FC würde gut daran tun, halt einfach mal einmal zu sagen, ey Freunde, ist doch geil, lasst uns alle gemeinsam für den Jungen freuen, der ist im Moment viel wert für uns. Ich habe ein Gefühl dafür, was ich mit ihm mache und was ich mit ihm nicht mache und so machen wir weiter. Aber yes, wollte ich nur einmal kurz drüber gesprochen haben. Zweite Maschine auf anderer Seite, dann natürlich FC Augsburg. So leid es mir tut, es muss natürlich Fabian Rieder sein.
Er ist 4 so Scorer geil.
In 5 Spielen. Oh. Ich habe ihm Janni Form später gegeben. Ich stelle dir aber die Frage, Janni, und will es selber nicht bewerten, noch einmal abschließend, ist Fabian Rieder für die nächsten 3 Spiele bis zur Länderspielpause noch interessant?
Nee, aber sage ich nicht.
Okay, passt, reicht mir, nächstes Spiel.
Ja.
Heidenheim, Bremen. Auf Heidenheim-Seite Ibrahimovic, meine Maschine. mit Abstand sein bester Auftritt bisher gewesen. Der kann Spiele richtig anschieben, der ist technisch versiert, der hat eine gute Dynamik, der ist also ist jemand, der offensiv einiges bewirken kann, hat es in dem Spiel gezeigt, dass Impulse gesetzt werden können. Auf der anderen Seite muss man Jens Day nennen. Der Mann hat jetzt schon wieder zweimal getroffen in 5 Spielen, die er bislang nur gemacht hat. Wer den vorm Spieltag riskiert hat, obwohl es ja die ganze Zeit so ein bisschen auf der Kippe stand, ob er fit ist und seine Brustkorbprellung da genug oder die Schmerzen genug gelindert wurden, der wurde belohnt mit wieder, ich glaube, 130, 140 Punkten waren es. Und der Mann ist einfach wirklich, ich glaube, so von seinem Bewegungsapparat und so, daher kommt das vor allem, dass man immer so denkt, so, ja, Sechser und macht keine Punkte und keine Ahnung was. Aber der hat ein überragendes Gespür für eben diese Räume im 16er, im Rückraum, hat geile Box-to-Box-Qualitäten und hat es hier wieder gezeigt.
Ey, Stay, Props, du hast ihn geholt, ne, bei uns?
Yes.
Ja, Ben Stark. Da habe ich gepennt. Das ist ein guter Transfer, vor allem mit dem Programm von Bremen in den nächsten Wochen. Stay oder für alle, eigentlich fast alle Bremer, so gerade geil zu haben. Es war nur 2-2, trotzdem haben die Bremer echt solide gepunktet, solide gespielt. Und gibt mir echt ein bisschen FOMO, den Kollegen nicht im Team zu haben.
Das freut mich. Beides. Kompliment nehme ich gerne mit. Mache weiter mit Wolfsburg gegen den VfB.
Eine Sache will ich noch hinzufügen.
Ja, gerne.
Du hast ja gesagt, hier Stay Sechser. So, ja, aber dadurch, dass du halt alleine, also sollte Lünen irgendwann ausfallen, ist Stay auf einmal ein Kackspieler. Aber dadurch, dass du halt Lünen hast, der einfach nur dirty hinten die Drecksarbeit macht, kann Puertas, Stay, Grüll, Schmied und Co. vorne, Magula, die können einfach wild rumlaufen. Und das wird sich auch, Freitagabend, wir sehen die Startelf, ne? Bremen, du kommentierst es mit Julia am Freitagabend auf Sky Sport Bundesliga 3. Einschalten auf jeden Fall, ich werde einschalten. Und deswegen werden die auch, Digga, mit 70% Ballbesitz im Heimspiel gegen Union Berlin, werden die wahrscheinlich einen 2000er hinlegen können als Team.
Ja, aber das hier.
Muss ich nochmal unterstreichen.
Ja, safe. Ganz kurz, nur dass da keine Missverständnisse entstehen. Es war ja tatsächlich so am Wochenende, dass Lünen Vaterfreuden wegen nicht aufgestellt wurde und gefehlt hat. Deswegen,
wer war Sechser? Ach, Čović hat gespielt, ne?
Genau, deswegen hat Čović am Wochenende sogar gespielt. Also, trotzdem Stay natürlich der Box-to-Box-Spieler, der sich da auch immer mal wieder nach vorne mit einschaltet. Yes, jetzt aber weiter. Wolfsburg, Stuttgart. Wolfsburg, das zweite Team, wo ich am Wochenende fast sagen muss, ey, da will ich mit keiner Maschine gehen. Am ehesten ist es wahrscheinlich Kamil Grabara, der da Schlimmeres verhindert hat. Es ist jetzt auch nicht so, dass Stuttgart da irgendwie 35 Abschlüsse hätte oder hatte und irgendwie 6-7-0 das gewinnen muss. Aber es ist eine klare Sache. Es gab keinen Wolfsburger, der sich da in dem Maße aufgebäumt hat, als dass man ihn hier hervorheben müsste. Auf Stuttgarter Seite könnte ich natürlich mit einem Mittelstädt gehen, könnte ich natürlich mit einem Elkanus gehen, könnte ich natürlich mit einem Angelo Stiller gehen, beziehungsweise letzte beide sind Top 10, die sowieso nicht. Ich gehe aber mit Cema Andres mal wieder. Der Mann ist dreimal gestartet, hat dreimal als Starter kein Scorer geliefert, aber dreimal über 150 Punkte gesammelt. Und das, also wenn sich da weiterhin abzeichnet, dass er Karaso abhängt in dem internen Ranking und dass man sagen kann, ey, Rückrunde macht der, was weiß ich, 13 von 17 Spielen oder sowas, so vom Gefühl her, dann musst du dir den versuchen reinzuholen. Der spielt dir mir nichts, dir nichts, einen 110er Schnitt, so, wenn er in der Halbserie wirklich ein Stammspieler ist und sammelt dir da, keine Ahnung was, 1700, 2000, 2300 Punkte, hat es am Wochenende wieder gezeigt. Ich finde ihn als Spielertypen einfach geil. Anton und ich haben auch Freitag drüber geredet, ist wirklich so ein bisschen Mini-Rodri, so Trikot in der Hose, so ein langer Staxiger, der da einfach das Zentrum kontrolliert, alles im Blick hat, alles scannt und der Ball ist auf jeden Fall sein Freund und ich würde mich freuen, wenn er mein Kickbase-Freund in meiner Truppe wird demnächst.
Ja, Mann. Also vor allem, also ganz kurz nochmal zu Wolfsburg. Wir brauchen nicht viel drüber reden, ne? Aber die erste Halbzeit von Wolfsburg war wahrscheinlich in Kombination mit der ersten Halbzeit von Dortmund in München das schlechteste Fußballerische, was du am Wochenende nur hinlegen konntest. So die beiden Halbzeiten zusammen, da ist die schlechteste Mannschaft-Performance am kompletten Wochenende.
Ja.
Und also Wolfsburg, ich check's nicht und irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bench, ich mache mir immer wieder Hoffnung, dass Wolfsburg doch eigentlich Kickbase-Relevanz ist. Eigentlich haben die Spieler, die kicken können, aber also die nächsten Spiele, genau, es geht gegen den HSV. Du müsstest eigentlich sagen, Alter, Digga, rauf auf Wolfsburg. Ich habe einen Einkaufswagen heute, kein einziger Wolfsburger und ich werde mir auch nie aktiv versuchen. Klar, Notsituation weißt du nie. Auf keinen Fall werde ich mir ein Wolfsburger-Team holen, aktiv.
Fair. Ich finde Wind, muss ich sagen, im Moment interessant zu seinem Kurs, aber insgesamt, gerade nach einem 0-3, weißt du jetzt auch nicht, wie vielleicht doch wieder umgestellt wird, was da vielleicht doch noch auf einigen Positionen passiert. Wolfsburg ist und bleibt eine Wundertüte und ich glaube, auch da wird es nach und nach immer enger für Simonis, weil da hat man natürlich ganz andere Erwartungen.
Digga, Trainerkarussell, ich habe es vorhin vorgelesen, die sollen einfach mithören hier.
Leipzig-Hamburg, 2-1, du warst gerade schon beim HSV, wir starten bei Leipzig. Nusa, schon bei der Nazio, Scorer geliefert, 2 Assists, glaube ich, auf Haaland. Jetzt auch bei RB, Dosenöffner, super Flanke da auf Baumgartner, der dann vollstreckt. Nimmt gut Fahrt auf im Moment, für mich die Maschine am Wochenende, außerhalb der Top 10 Kickbase-Performances. Wie siehst du gerade so das Flügel-Ranking bei Leipzig?
Ja, also ich finde zum einen, also ich glaube, dass Nusa Bakayoko starten werden weiterhin. Mhm. Also es ist schon die Nummer 1 und 2. Und ich glaube aber, dass wir vereinzelt gerade in den nächsten 7 Wochen werden wir es nicht sehen. Leipzig spielt international. Deswegen werden wir wahrscheinlich Nusa Bakayoko sehen in den nächsten 3 Wochen safe. Ich sehe Diamondé oder Diamond als klaren Joker momentan.
Ja, sehr gut. Brauche ich auch gar nicht wieder einhaken. Haben Anton und ich letzte Woche schon drüber gesprochen, haben es genauso gesehen. Deswegen machen wir weiter beim HSV.
Ich will noch eine Sache sagen.
Zu Leipzig.
Ich war ja letzte Woche Montag nicht im Podcast. Und ich hätte eine Sache da angesprochen gehabt, wäre ich da drin gesessen. Und zwar ist es, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Benny Hendricks ist ja ein sehr aktiver Social Poster.
Ja.
Benny Hendricks hatte eine Instagram-Story, wo Hassan Ouedraogo und Antonio Nusa sich den Ball hin und her gespielt haben. Digga, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Du Ball musst in
der Luft bleiben. Ja, so anscheißen-mäßig. Du musst mit 2 Kontakten ohne Oberschenkel. Genau,
richtig, kennt jeder. Richtig. Leute checken das. Fußballer wissen Bescheid. Digga, Nusa ist ein unfassbarer Baller. Ich habe das Video gesehen und dachte, Digga, Ouedraogo, ja, kannst gut im Ball gehen. Aber was Nusa da gemacht hat, das bringt jetzt gar nichts für das, was auf dem Spielfeld passiert. Aber ich sage nur, dass ich das niemals erwartet hätte von dem Kollegen.
Ja, das ist wirklich ein sehr geiler Kicker. Aber das ist sowieso auch was, wo man, finde ich, immer wieder überrascht ist. Wenn du auch mal so mit, keine Ahnung, jetzt Szenario, du turnst irgendwo in Lautern rum und auf einmal ergibt sich die Situation, dass du ein bisschen die Pocke hochhältst mit einem John Zimmer. Da wirst du auch denken, auf einmal der beste Spieler der Welt steht dir gegenüber. So Fußballprofis, die haben einfach also die allermeisten von denen, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die allermeisten von denen haben einfach einen Umgang mit dem Ball, der halt nochmal echt weit, weit weg von uns Hobbykickern ist. Und das finde ich sowieso immer sehr, sehr beeindruckend. Ja, aber wenn du natürlich 2 siehst, die beide Profi sind und da nochmal sagst, ey, der eine, der ist da aber nochmal, da ist eine ganz schöne Skill Gap nochmal erkennbar. Spricht das jetzt nicht gegen Ouedraogo, aber sehr für Nusa, ja.
Ja, das ist richtig. Ja, es gibt natürlich auch kurze interne Geschichte. Wir haben bei Kickbase ein internes Kicken veranstaltet, würde ich behaupten. Wo wir, was hast du, Bench?
Ja, habe ich gesagt.
Okay, gut. und auch bei Kickbase arbeiten Leute, die mal, ich sag mal, promising Profis waren irgendwann. Wir haben einen Kollegen, der liebe Lars, der hat mir hat immer erzählt, der hat früher mit Tobi Raschel gekickt. Tobi Raschel, früher Fürth, jetzt Lautra. Digga, ich weiß nicht, wie hoch Lars gespielt hat, ne? War Dortmunder sogar? Aber.
Ja, ja.
Aber wie hoch hat Lars gekickt? Keine Ahnung, der hat irgendwelche U-Bundesliga, keine Ahnung.
Lars spielt, glaube ich, jetzt aktuell sogar noch Oberliga oder einen drunter, meine ich.
Also schon solid, Alter. Der kann schon gut kicken,
ja,
ne?
Ja.
Ja. Ja, ja. Und das ist schon ein Level, wo ich sagen würde, Digga, ich kann dir den Ball nicht abnehmen. Warum kann ich dir den Ball nicht abgeben? Kann ich dir den Ball nicht abnehmen kann? Und deswegen, also ich bin...
Ich bin 2 Köpfe größer, 20 Kilo schwerer als du. Wieso kann ich dir den Ball nicht abnehmen?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich kann den Ball nicht abnehmen. Aber ich sage nur, Digga, man ist vom Fernseher und denkt sich immer, Digga, schieß den Scheiß, weil auch einmal gekickt, Alter. Nimm den Ball an, was ist los mit dir?
Ja.
Und es ist so fucking schwer und die sind so fucking gut alle.
Er sieht immer deutlich einfacher aus.
Deswegen, ich will auch gar nicht mit den Kicken in der Bundesliga. Ich will den gar nicht. Ich frage die gerne Fragen, wenn ich mir die irgendwelche Reels aufnehmen soll oder sowas. Aber ich will nicht kicken mit denen, weil dann kann ich nicht mehr beschimpfen.
Ja, fair. Ist wahrscheinlich, das ist so ein, wie nennt man das nochmal, wenn man seine Stars nicht treffen will, weil man danach enttäuscht ist. So
nee,
Never Meet Your Idol mäßig. So
never. Ich habe jahrelang
im Podcast. Never kick with your idols, weil sonst ist danach auch scheiße.
Never kick with the. With your foreign kickbase players that you don't like.
Ja, okay.
Weil
ja.
Ich erinnere mich noch, wir waren Trainingslager Heidenheim und für mich war immer Jonas Föhrenbach der Antifußballer.
Ja.
Und ich habe den im Training gesehen und dachte, fuck, ist der gut, Alter. Scheiße, ich kann nicht mehr sagen, dass der kacke ist.
Ja, Föhrenbach auch der Vollständigkeit halber. Am Wochenende 199 Punkte mit Kiste. Erstes Bundesligator.
Der ist so gut
einfach. Baller.
Baller. Ja, er ist ein Baller. Ja, wirklich. Er ist ein Baller, Bent. Wir müssen Klappe halten einfach.
Ja, so ist es. Wir machen weiter und reden nur noch über Maschinen und nicht mehr darüber, wer alles was nicht kann. Machen
darf ich mal HSV schon? Ah ja, genau, geil.
Genau, machen weiter beim HSV mit Lokonga. Zweite Kiste in Folge. Auch da habe ich nur Highlights gesehen. Mir ist aber an zwei, drei Situationen echt aufgefallen, der hat auch geilen Tiefgang. Also, du hast klassische Sechser. Du hast Sechser, die wie Stay schon so Richtung 8 tendieren und so ganz geile Box-to-Box-Qualitäten, Rückraum immer gut besetzen, anschieben mit Ball. Und du hast solche Lokongas, die halt einfach extreme Qualitäten mit Ball, ohne Ball in die Tiefe haben, um da mal so einen Stecker anzubieten, um da so einen Flügel zu überladen und solche Geschichten. Das fand ich bei ihm echt interessant am Wochenende zu sehen, weil ich auch vorher viel zu wenig von ihm gesehen habe, um da irgendwie mir eine Meinung bilden zu können. War geil, wie gesagt, zweite Kiste in Folge. Generell muss man auch sagen, war es ein solider Hamburger Auftritt in Leipzig. Also da kann auch, wenn der ein oder andere reinfällt, sogar noch ein Punkt bei rumkommen auf jeden Fall. Deswegen, um das Ding vielleicht hier zuzumachen, Leipzig zieht es 2-1, Hamburg macht ein ordentliches Spiel, sollte man nicht abschreiben für die nächsten Wochen und Lokonga, interessant.
Ey, Hamburg spielt die beste zweite Halbzeit der Saison für mich.
Ja.
Überragend. Also, dass die da, du hast gesagt, mit dem Punkt, die hätten einen Punkt verdient gehabt, locker. Die hatten allein, also erste Halbzeit zum Überblick, erste Halbzeit HSV, zwei Torschüsse. Leipzig, check ich ganz kurz, 7. Ja, alright, so hat man es erwartet. Zweite Halbzeit, Leipzig nur 3 Torschüsse gehabt, der HSV 13. Als Auswärtsmannschaft, als Aufsteiger schaffst du es, 13 Torabschlüsse zu erspielen in Leipzig. Unfassbar, also der HSV ist für mich auch gegen Wolfsburg jetzt, so ein, also klingt banal, ist für mich ein Go-To-Team am kommenden Spieltag, weil du hast geringe Marktwerte, vergleichbar, zu dem Duell, Digga, rauf auf den HSV. Vuskovic und Co. rein in mein Team.
Ja, fair. Kann man auf jeden Fall machen nächste Woche. Vuskovic auch jetzt bei Niederlage wieder über 80 gemacht. Also
der ist so geil. Holt
sowieso immer
Wer gut. hat euch vor 4 Wochen hier erzählt? Wer war das?
Jani, du bist der Beste. Du bist der beste
Kickbase. Ich bin du Kickbase Smart.
Okay, next game. Mainz gegen Leverkusen. 7 Kisten. 3-4 geht es am Ende aus. Auf Mainzer Seite können wir es auch schnell machen. Amiri ist die Lebensversicherung, wird die Lebensversicherung weiter sein, macht einen geilen Assist zum 3-4, macht das 3-4, glaube ich, per Elfer selber. Boah, jetzt Richtig. Bin ich gerade im Spielfilm ein bisschen durcheinander. Macht auf jeden Fall selber Elfer-Tor und bereitet das 3-4 von Sieb, der das auch in Wahnsinnsmanier abschließt, mit einem sehr, sehr schönen Ticker einfach nur. Picke durch die Beine vom Gegenspieler vor. Also, Amiri nach wie vor der absolute Standout-Player, Player, was die Mainzer angeht. Wird er auch bleiben. Wird sich weiterhin lohnen, weil er immer mal wieder solche Breakouts haben wird.
Hast du das Interview gesehen von Amiri nach dem Spiel?
Nee.
Hast du die Elfer-Szenen im Kopf? Es gab wohl eine Situation auf der Mainzer Seite, wo kein Elfer gepfiffen wurde und Amiri hatte sich nach dem Spiel dafür ausgesprochen, dass es so ungerecht wäre, dass ein Elfer für Mainz nicht gegeben wurde und der für Bayer Leverkusen wohl ein Witz sei.
Okay, nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber wie
schätzt du es denn ein? Dann können wir nicht drüber reden.
Okay, verstehe. Ich dachte, dann gibst du vielleicht deine Meinung preis. Aber
nee, also ich finde, who am I to judge? Aber ja, nee. Also den Elfer für Leverkusen kannst du geben, den Elfer für Mainz kannst du geben. Ich will jetzt hier nicht groß darüber reden. Ich fand's nur cool, dass der sich nach dem Spiel hingestellt hat und gesagt, Alter, wir reden die Schiri ist immer gut, aber man darf wohl nie was sagen, aber er hat mir was gesagt. Und fand ich irgendwie, hätte ich einem Amiri nicht zugetraut, so wie ich ihn kennengelernt habe, weil ich dachte immer, dem ist es gar nicht so wichtig. So, der zockt ein bisschen, der hat Spaß so, der kämpft immer, aber der ist jetzt nicht einer, der sich da vor die Kamera stellt und mal seine Meinung gaukelt. Habe ich von ihm noch nie erlebt davor. So, davor das Einzige, was ich im Kopf habe, war hier, eine halbe Glatze hat 3000 Haare, was hat eine ganze? So, das war das Einzige, wo ich die vor der Kamera gesehen habe, gefühlt.
Das war in Leverkusen damals so ein Video, ne?
Ja, mit Bellarabi.
Mit Bellarabi sogar, ja, stimmt.
Ja, aber fand ich ballsy, fand ich geil. Zeigt mir so ein bisschen, dass Amiri doch.
Kapitänsrolle halt, ne? So, das
bringt
natürlich Pflichten mit sich und das triggert auch was in dir, hundertprozentig. Das stimmt.
Aber zeigt auch, dass es ihm wichtig ist.
Ja, da hast du eigentlich die perfekte Überleitung jetzt zum Klassiker gebracht. Ich muss trotzdem natürlich noch einmal bei Leverkusen einhaken und sagen, dass die Maschine da zweifelsohne Jonas Hofmann ist. Das so ist große wild. Überraschung, dass der auf einmal spielt. 1-0. Es gibt keine typischere Jonas Hofmann-Situation als den Elfer-Pfiff vor dem 1-0. Wie der sieht, okay, der Gegner tickt sich einmal noch den Ball richtig auf den starken Fuß. Meine Möglichkeit, einfach nur innerhalb des 16ers noch dazwischen zu kommen. Ich kann überhaupt nichts mit dem Ball gerade anfangen. Aber einfach den Fuß davor zu kriegen und den Treffer mitzunehmen, das ist so peak Jonas Hofmann. Solche Aktionen ziehen nicht viele so clever. Jonas Hofmann macht es in dieser Szene. Dosenöffner, Elfer, 1-0. Macht dann noch den Assist. Jonas Hofmann kaufen. Weil auch da Rotationsthema, jetzt ein Spiel bekommen. Da wird ja die geeignetste Rotation, Janni wird es hinterher sicherlich nochmal aufgreifen, der hat Leverkusen vorbereitet, zumindest eine Chance geben für Hofmann, auch wieder in der Bundesliga viele Minuten zu sehen. Deswegen drauf auf den Jungen, nehme ich schon mal vorweg. Und jetzt, wenn du nicht noch einhaken willst bei Leverkusen, Janni?
Nee, will ich nicht.
Dann nehme ich gerne nochmal die Überleitung von dir mit zu Bayern gegen Dortmund. Denn nicht nur Amiri hat sich hingestellt und mal gesagt, oh, wir loben immer und jetzt ist auch mal andersrum Zeit, sondern Kovac hat sich hingestellt. Hast du das Interview gesehen?
Nein.
Okay, Kovac hat sich auch nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, ey, so und so, da wurde über den Kopfball von Kane zum 1-0 gesprochen. Ganz kurz, damit wir da auch nicht lange reingehen müssen, ich denke, du siehst es ähnlich, für mich ist das kein Foul, für mich ist das handelsüblich, das ist ein völlig reguläres Tor, also finde ich, musst du nicht abpfeifen.
Ich fand aber die Linie, aber auch harte, ja? Ich hatte harte Diskussionen. Ich bin derselben Meinung, ich habe mit meinem Papa zusammen das Spiel geschaut,
ja?
Und der ist ausgeflippt. Der hasst halt die Bayern so, der ist immer gegen Bayern. Und
ich meine, ich bin ja auch parteiisch da.
Ja, aber ich habe versucht, neutral zu bleiben und wir waren sehr anderer Meinung. Ja, also ich habe gesagt, Digga, niemals ist das ein Foul. So, ja, so gehen 50% der Leute hin. Und er hat gesagt, er schubst den klar weg mit beiden Armen aktiv. Problem war, dass Matthäus im Kommentar ganz klar pro Foul war. Und er natürlich gesagt hat, ja, Janni, du bist wohl nicht so ein TV-Experte. Wenn du da Matthäus sagst, ist faul, ist faul.
So, ja. Mich hat es wirklich auch überrascht, wie viel Diskussion da am Wochenende um diese Szene entstanden ist, weil, also, es gibt so viele Punkte, so, die Situation ist durch, nicht ein Dortmunder beschwert sich über irgendwas, so, was ja sowieso auch schon mal ein Indikator immer ist. Zweites ist immer, ich finde, in so einem Replay, in Zeitlupe, sieht das auch immer so viel tragischer aus, als in Realgeschwindigkeit, wo halt 0,12 Sekunden dieser Arm kurz nach vorne geht, du kriegst von hinten auch ein bisschen Schieber, dann drückst du dich halt von vorne weg, also, es sieht viel dramatischer aus so auf diesem Bild. Und drittens hat halt Kimmich ja auch nach dem Spiel, ich glaube, der hat dann zu Matthäus gesagt, ey, du solltest mal wieder im 16er dich blicken lassen, dann weißt du, was da los ist aktuell. So nach dem Motto, ey, da wird geschoben und gerangelt, was das Zeug hält, das ist gar nichts. Und deswegen, ich hätte gedacht, dass sich diese Wahrnehmung eigentlich relativ klar durchsetzt. Hat sie nicht, aber da hat sich Kovac, der auch pro Elfmeter war, nicht wegen der Situation an sich, er hat gesagt, an sich kannst du das so oder so pfeifen. Er hat sich aber sehr unzufrieden mit der Linie von Dankert gezeigt. Und da waren Anton und ich auch beide im Stadion. Bei ein paar Situationen saßen wir da einfach nur kopfschüttelnd, weil wir gesagt haben, da wurden teilweise einem Harry Kane und so Dinger weggepfiffen, wo der halt einfach nur den Standard, den ruhenden Ball mitnehmen wollte und was wirklich viel zu einfach war. Und da hat Dankert halt irgendwie ganz schön lange Leine teilweise gehabt, im Sinne von in beide Richtungen ist das ausgeschert. Deswegen, die Linie war schwierig und deswegen hat Kovac da auch zu dem Mittel gegriffen, im Interview sich mal Luft zu machen und hat gesagt, ey, so, wir reden immer darüber, von wegen ich krieg's jetzt im Wortlaut nicht mehr hin, nagelt mich nicht drauf fest, aber er hatte auch diese Thematik aufgemacht mit Schiris loben und Schiris kritisieren und er wäre zu Dankert hingegangen nach dem Spiel und hat gesagt, ey, ich hab's schlecht gehandelt, die gelbe Karte war in Ordnung in der Szene, wo er ein bisschen hochgefahren ist, aber er meinte, dass er auch sagen muss, dass die erste Halbzeit von Herrn Dankert nicht gut war, schlecht, hat er da noch hinterher geschoben. Und das war auch sehr klare Aussage, aber um jetzt mal den Bogen zum Spiel zu spannen, erste Halbzeit dachte ich echt, Junge, was ist das hier? Das war wieder eine Dominanz der Bayern, die war Wahnsinn. Dortmund hat keinen Fuß an die Erde gekriegt, nur da hinten rausgeschlagen und verteidigt. Und in der zweiten Halbzeit ist hinten raus sogar nochmal was drin. Insgesamt geht der Sieg völlig in Ordnung für die Bayern aus meiner Sicht. Und man muss sagen, Harry Kane war noch nie besser, als er es bislang in dieser Bundesliga-Saison ist. Ich würde sogar die Frage mal zu dir rüberschmeißen, Janni. Hatten wir, soweit du dich erinnern kannst und so ein bisschen in den Geschichtsbüchern gerade rumstöberst in deinem Kopf, gab es schon mal einen besseren Bundesligaspieler?
Boah, also nach Miro Klose glaube ich nicht mehr. Nee, also wirklich, Mensch, ich gebe dir recht. Also wie Harry Kane vor allem diese Zehnerrolle mit zurückfallen lassen, Ball verteilen. Also seit wann kann der das? So gefühlt, als nächstes kommt Harry Kane, keine Ahnung, Kim und Upamecano fällen aus. Harry, du gehst in Innenverteidigung, auf einmal macht der weltbeste Innenverteidiger. So, ja. Es ist fast schon unfair, es ist ein kleiner Cheatcode, aber die Bayern haben ihn nun mal. Und ja, müssen wir akzeptieren. Und als Gegner, Digga, ich wüsste noch nicht mal, Tusche sagte er in meinem Zweitliga-Podcast, jo, den besten Spiel mal, also früher bei Paccarada, bei St. Pauli, ja, ich verstehe nicht, warum der Trainer da nicht zwei Leute raufsetzt. So, Digga, ja, bei Harry Kane hat es gefühlt, ja, und vor allem, du hast halt auch leider die Qualität drumherum, dass selbst wenn du Harry Kane mit drei Leuten vielleicht irgendwie gebändigt bekommst, hast du halt trotzdem noch einen Diaz und du liest ihn irgendwie beschützen. Von daher ist es ist echt fast unmöglich und ich bin wirklich gespannt und da freue ich mich auch drauf. Ich bin kein Bayern-Fan, ne? Mhm. Aber also diese Truppe
kann international... Was passiert nach Kane?
Nee, ich wollte sagen, okay, diese Truppe kann international richtig was anrichten dieses Jahr.
Glaube ich auch. Das große Problem wird halt aus meiner Sicht werden, dass du in der Tiefe und Breite des Kaders halt, das ist ja kein Geheimnis, Probleme hast. Und auch am Wochenende, also wenn wir dann vielleicht mal in die zweite Halbzeit so kurz reingehen, ja, was die Abfolge angeht, da hat Dortmund dann schon die eine oder andere Druckphase gehabt, wo du halt gesehen hast, Bonnen Bowie rechts hinten, der wird aber ganz schön oft mit einem einfachen Ball hinter die Kette überspielt, wenn Brandt da mal, weiß ich nicht, einen Svensson tief gehen sieht oder sowas. Du hast einen Bowie da, du hast, wenn du auf den Flügeln dann irgendwie wechseln musst, musst du schon mit einem Jackson arbeiten, den ich wieder nicht gut fand, oder musst irgendwie über die Young Guns mit Leonard Karl und Co. da was versuchen anzurichten. Also das wird ein Problem werden und da bin ich auch gespannt auf die nächsten Wochen, kommen wir später natürlich auch noch, oder was heißt später, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber für mich am Ende verdienter Sieg für die Bayern, Kane auf Bayern-Seite, absolute Maschine, auf Dortmunder Seite würde ich auch ganz klar hier Schlotterbeck sehen, bester Dortmunder gewesen. Hast du dieses Vertragsverhandlungsthema um Schlotterbeck so ein bisschen mitbekommen zuletzt? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, ich habe was gelesen zu, was ist der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass er anderthalb Jahre Vertrag noch hat und dass komischerweise natürlich wieder vor dem Klassiker auf einmal riesig aufgemacht wurde, wer denn alles an ihm interessiert ist und so. Ich glaube, dieses Mal ging es auch viel über Medien und gar nicht, dass irgendein Bayern-Verantwortlicher was aufgemacht hat. Kann man jetzt wild rumspekulieren, wer, woher und wie und was, aber ja, da wurde das Thema groß aufgemacht und Liverpool wäre wohl dran und Bayern hätte sich wohl schon erkundigt und so weiter und so fort. Und er wurde auch jetzt nach dem Spiel nochmal angesprochen darauf und hat ja für mich sehr deutlich betont, wie wohl er sich in Dortmund fühlt. Und gerade wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, dann kann man auch mit Dortmund auf jeden Fall hier Großes erreichen und so. Und so wie es sich im Moment andeutet, ist für ihn halt dieses er will Titel gewinnen Thema ein sehr großes. Und für mich, so gut wie ich ihn sehe und so gut wie ich ihn in 2-3 Jahren sehe, musst du fast sagen, mach den nächsten Schritt, Alter, und such dir einen Top-Club so. Aber ich fände es so geil, wenn Schlotterbeck seinen Vertrag in Dortmund verlängert und du da wirklich halt 1-2 Titel mal über die nächsten 2-4 Jahre holst, sich das für ihn also auch irgendwie rentiert und auszahlt am Ende des Tages und der sich da zu einer richtigen Legende aufschwingt. Weil ich glaube, so von seiner Attitude her, von seiner Qualität her, von seinem Standing her im Umfeld ist das einer, so, das ist der nächste Hummels, Marco Reus, das ist die nächste riesige Ikone in allen, ja, im Verein in Dortmund, wenn er wirklich den Weg entscheidet zu gehen.
Ich bin gespannt. Also, ich neutral gesehen, was, nicht böse neben Bench, der wäre doof, wenn er in Dortmund bleiben würde. Ja, also, du kannst bei Real zocken, du kannst bei Bayern zocken, du kannst bei in die Premier League gehen, wärst wahrscheinlich einer der anerkanntesten Innenverteidiger. Ja. So, von daher, aber ich würde es dir natürlich gönnen und dem Dortmund könnte natürlich auch ein bisschen, wohl Geld habt ihr genug eigentlich, ne? Hohe Ablösen braucht ihr gar nicht.
Hm. Ja, nimmt man schon, ne? Aber da ist natürlich ja, ist auch klar, die Frage, wenn du den im Sommer abgeben musst mit einem Jahr Restvertrag, also ich sag mal, mehr als 20-30 kriegst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr.
Meinst
das
du?
Das ist natürlich eine Stange Kohle, aber ja, ey, wenn der, also es wird darauf hinauslaufen, dass es eine offene Kommunikation gibt, dass er sagt, ich verlängere in Dortmund oder ich verlängere nicht in Dortmund. Weil wenn bis Sommer nichts passiert, dann weiß auch jeder, was Phase ist, wenn jetzt das Thema ja schon heiß ist, weißt du?
Ja,
und dann verstehe. Weiß jeder, okay, entweder Dortmund verkauft jetzt oder der geht halt ablösefrei.
Boah, spannend.
Es wird interessant, ey, auf jeden Fall.
Schauen neben Kickbase, die Bundesliga hat so viele spannende Sachen. Trainerwechsel, Ablöse, Wintertransfers. Es bleibt spannend.
Weißt du, was auch spannend ist? Darry Sheahan. Der dürfte nämlich am
Wochenende...
Noch
eine Sache, können wir noch eine Sache zu den Bayern sagen?
Ja, sag schnell, gerne. Du
guckst ich hätte kritisch gerade. Ich hätte eine Anti-Maschine, die ich hier gerne reinwerfen wollen würde. Ein Anti-Maschinenraum würde ich ganz
gerne machen. Ah, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Sicherlich. Digga, dieser Jerome Boateng-Case.
Ja.
Und Also auch, es ist nicht unsere Aufgabe, Bench. Und wer sind wir, die irgendwie darüber berichten wollen? Aber ich finde schon, dass es unserer Verantwortlichkeit liegen könnte, auch mal solche Themen anzusprechen. Und ich würde es gerne einfach mal ansprechen, dass jemanden, ich habe mich versucht, ein bisschen darauf vorzubereiten, die Mutter hat sich inzwischen abgewandt von ihm und hat gesagt, ey, der Kollege ist macht hier psychische Probleme bei allen Ex-Freundinnen und die eine hat sich auch umgebracht, so wie ich das mitbekommen habe. Und Bayern distanziert sich an sich klar eigentlich oder hat sich sonst immer gegen Gewalt gegen Frauen oder Gewalt gegen jegliche Art ausgesprochen. Und jetzt kommt es dahin, dass Jerome Boateng wohl eingeladen wird ins Training und auch Kompany auf der Pressekonferenz das so ein bisschen verteidigt hat. Und ich bin kein Bayern-Fan, so mich juckt es jetzt nicht groß, aber der Case an sich, ich finde es einfach nicht stringent. Ich finde die Bayern, das ist so ein bisschen heuchlerisch, so ey, die machen mit am Tag gegen Frauengewalt, hier machen das Stadion auch in irgendeiner Farbe, haben sie gepackt. Und jetzt heißt es, Jerome Boateng ist einer von uns und der darf natürlich hier beim Training zu gucken. Check ich nicht, fuck mich ab und habe in dem Zuge auch, so was mich am meisten schockiert hat, in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von einem Mann aus ihrem unmittelbaren Umfeld getötet. War mir nicht so bewusst. Und gerade wenn man das weiß, an jedem dritten Tag, Digga, ich will nicht pauschalisieren, ne, aber fucking Männer sind das Problem. Und das fuckt mich ab, dass in solchen Fällen dann einfach nicht gegen einen, wo das anscheinend schon mal passiert ist. Ich weiß nicht, ob das durchgegangen ist. Oder? Ich will auch keine Anschuldigungen hier raushauen. Aber wo man weiß, dass es Probleme gab in der Vergangenheit und der immer wieder, wo mehrere Ex-Freundinnen ausgesagt haben, ey, körperliche Gewalt, wie nennt man das, psychosomatische Gewalt, keine Ahnung, Psychologe, ihr weißt, verbale Gewalt, you know it, I don't know. So, und dann das Ganze so ein bisschen klein zu reden, fuckt mich einfach ab und ich wollte es einfach mal hier teilen.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also, dass du da dann klare Kante zeigen musst, gerade wenn es so medienwirksam ist, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Vielleicht ganz kurz nur dazu, also es ging um eine Hospitation, also dass sozusagen Boateng aktiv als Staff-Mitglied da in den Trainingsaktivitäten, Planung, bla, sonst was, sozusagen als Vorbereitung auf seine Karriere in diesem Bereich sich das Ganze anschaut und mitwirken kann. Und einzige Sache, die ich dazu noch reinwerfen wollen würde, Anton hatte da auch am Wochenende dann, ich weiß nicht, welcher Blog oder welche Gruppierung oder was auch immer das ist, aber auf der Stehtribünenseite der Bayern, auf der Heimseite, wenn du im Prinzip auf das Tor guckst und auf die Tribüne unten links, ist wohl so ein Blog, wo Anton meint, die sind immer stabil unterwegs, was so Haltung einfach gegen gesellschaftlich-politische oder gesellschaftspolitische Themen angeht. Und auch da wurden dann wieder oder waren wieder Banner so von wegen, ey, die halt klare Haltung dazu gezeigt haben. Und da war zum Beispiel auch so ein Banner von wegen, Bayern hat ja immer diese Rot gegen Rassismus-Kampagnen, die ja dann auch teilweise abgewandelt werden, Rot gegen Gewalt, Rot gegen dies und das, wo dann auch irgendwie stand, ich glaube, Rot gegen Rassismus durchgestrichen und so mehr als PR-Fragezeichen, solche Geschichten. Also da gibt es auf jeden Fall auch aus dem clubnahen Umfeld Bewegungen und Anstöße und Aktivitäten, die sich da ganz klar gegen positionieren. Nur, dass das jetzt nicht irgendwie dann super krass pauschalisiert Richtung Bayern geht.
Die Bayern-Fans ja eh. Also ich glaube, Bayern-Fans sind eh auch eher linksorientiert. Und also gegen Bayern-Fans an sich habe ich gar nichts. Ich finde super, dass sie sich für den großen Case einsetzen. Es geht hier nur um den Verein FC Bayern und die Entscheider, die sich dazu gedacht haben, jo, Jerome Boateng macht seine B-Lizenz. Klar kannst du bei uns vorbeischauen, wir supporten dich. Digga, null würde ich den supporten.
Ja, ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall ganz klar, was A, unsere Meinung dazu ist und B, was wir hier transportieren wollten, genau.
Ja, jeder, der Gewalt Frauen antut, hat einen kleinen Pimmel.
Ja, sowieso. Freiburg, Frankfurt. Darry Sherhand, um nochmal die Brücke aufzugreifen von eben. Darry Sherhand ist spannend im Moment. Darry Sherhand hat es nämlich jetzt das erste Mal geschafft, Vincenzo Grifo aus der Startelf der Freiburger zu verbannen. Bekommt seine Chance, scoret direkt. Grifo dann auch mit Joker-Tor, wo man auch sagen muss, Santos wieder unglücklich, ey. Also da wurde sich jetzt zwar schon wieder für Santos ausgesprochen von Clubseite, brauchen seine Besitzer also keine Sorge haben, aber da sah er schon wieder nicht gut aus. Am Ende geht es 2-2 aus. Scherhan für mich auf Freiburg-Seite spannend. Amendar für mich auch mit internationaler Rotation auf Frankfurter Seite interessant. Auch überraschend gestartet, direkt bester Rohpunkter gewesen, explizit gelobt worden für einen vernünftigen Auftritt. Generell kein gutes Spiel von Frankfurt. 2-2 am Ende leistungsgerecht.
Ja, du hast recht, kein gutes Spiel von Frankfurt. Brauchen wir nicht drüber eingehen. Wir gehen auf Frankfurt nochmal intensiver ein, später, wenn es um die Rotation geht. Sonst würde ich behaupten, ich war sehr enttäuscht von den Frankfurter Punkten. Aber du kannst nichts machen. Manchmal in Freiburg ist halt auch unangenehm. So, da spielst du nicht deinen Schuh runter.
Yes, da haben wir die letzte Partie. St. Pauli gegen Hoffenheim 0-3. Auf St. Pauli-Seite würde ich Fujita hervorheben wollen, der selbst bei diesem 0-3 wieder 60 Punkte roundabout macht.
So
der
geil.
Mann hört der so nicht auf. 81er Punkteschnitt, spielt auch beim Stand von 0-0 ein Wahnsinnsball in der ersten Halbzeit, mit dem ersten Kontakt, nachdem er im Mittelfeld oder im Mittelkreis sogar angespielt wird, steckt Kars direkt durch, allein auf weiter Flur. Das wäre eigentlich ein Assist gewesen. Wenn Kars den macht, muss er eigentlich machen. Deswegen Fujita, sehr, sehr ordentliches Spiel auf St. Pauli-Seite. Auf Hoffenheim-Seite, Kufal. Was macht der die letzten 5 Spiele? Guck mal bitte ins Spielerprofil, Janni.
Ja, das Schnitt. Ey, Digga, ich habe gestern Abend schon in das Spielprofil geschaut und ich dachte so, fuck. Weil ich erinnere mich, vor 2 Wochen habe ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder in einem Twitch-Livestream.
Ich glaube, es war ein Podcast.
Ich vertraue diesem Menschen null. So, auf keinen Fall hätte ich Bock auf den und jetzt macht er einfach so weiter und ey, hat mich wrong geproved. Aber Bench, klar, es geht gegen Heidenheim. Ich hätte jetzt weiterhin Bock auf den, aber ich stelle mich hier wieder hin und sage, ich traue dem nicht. Ich glaube nicht, dass er es durchzieht. Aber that's me.
Ich traue dem mittlerweile, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach so eine, wie sagt man, der hat so eine unersättliche Batterie einfach. Der ackert da die Linie hoch und runter und hat ein Energy-Level die ganze Zeit, dass er halt auch 38.000 Bälle da bekommt im letzten Drittel und in 16er bringen kann. Und die letzten Spiele, 3 Scorer, 5 in den letzten 5 Spielen, der schiebt so unfassbar an über seine Seite und der hat mit einem Aslani, mit einem Lemperle, mit gegebenenfalls einem Kramaric im Rückraum, mit einem Damar, der eine brutale Schusstechnik hat, der hat auch die Adressen in der Mitte, die er bedienen kann und deswegen für mich mittlerweile ein ganz interessanter Spieler, jetzt keiner, wo ich sage, ey, Vollgas drauf, aber kann man schon machen und gerade nächste Woche für mich sehr, sehr interessant eigentlich zu Hause gegen Heidenheim.
Ja, das ist echt wild. Also vor allem, wenn du bedenkst, Digga, bei Hoffenheim spielen 3 Leute noch in der Startelf vom letzten Jahr. Die haben einmal komplett Team getauscht einfach, aber dass es auch noch funktioniert. Ey, ich hab's unterschätzt, bin ich ehrlich.
Ja, Anton war da ja ein großer Befürworter schon vor der Saison, hat ein gutes Gefühl gehabt. Aber ist auch genug der Lorbeeren für ihn. Wir machen weiter, oder?
Ja, lass mal weitermachen.
Sehr gut. Dann Spielersausblick. Nächste Woche, und wir haben uns vor allem Champions League, Euroleague, Conference League angenommen, weil die Teams alle diese Woche aktiv sind, Janni.
Ja, die Teams sind aktiv und ich habe ja schon gesagt, ich habe nur 3 Leute, die nicht davon betroffen sind. Wir starten aber eventuell mal mit Leverkusen. Leverkusen gewinnt in Mainz, 4 Kisten gemacht, 3 kassiert, war ein umkämpftes Spiel, spielen jetzt gegen PSG. Das Gute ist, das findet morgen schon statt. Wir haben schon einige Informationen bekommen über Schick und Co. Schick ist wohl wieder an Bord, also er auf jeden Fall auch eine mögliche Einsatz. Ein möglicher Spieler, der Sonntag gegen Freiburg in der Startelf stehen könnte, heißt Kofane nicht mehr so sicher langfristig. Trotzdem gibt es Spieler, wo ihr reinbuttern müsst gerade. Ein Andrich Fernandes, diese Kombi hat sich gerade durch den Kwanza-Ausfall und durch Palacios-Ausfall als viel zu preiswert rauskristallisiert. Ein Arthur kannst du draufgehen. Lucas Vazquez sinkt gerade stark, wäre für mich ein Marktwerttransfer, da mehr würde ich darauf nicht gamble. Hofmann haben wir schon gesagt, ein Poku macht Sinn. Für mich die krasseste Kaufempfehlung, eigentlich noch attraktiver als ein Jonas Hofmann, weil er halt auch abreißt. Neben sich ein Fernandes, neben sich ein Andrich, so der kriegt diese offensiven Bälle und klar, kommt jetzt Freiburg, Bayern, dann aber Heidenheim, Wolfsburg. Boah, nächste 2 Wochen werden tricky für Garcia, aber ich glaube vor allem gegen Heidenheim, gegen Wolfsburg, Spieltag 10, 11, könntest du mal ordentlich rütteln. Wenn du den schaffst, irgendwie sauber durch die Rotation zu bringen, der im Best Case vielleicht auch mal in der Champions League früh rausgenommen wird, ist das einer, der für 18 Millionen viel zu preiswert ist.
Ja, sehe ich. Also Garcia, auch gegen Freiburg nächste Woche hätte ich wenig Schmerzen, ehrlicherweise. Bayern-Partie braucht man nicht drüber reden. Ich glaube, gegen die stellst du diese Saison gar keinen gerne auf. Aber ansonsten gehe ich Garcia voll mit. Auch die anderen, die du genannt hast, Poku und Co., Fernandes, interessant. Cofana, hast du auch gesagt, muss man aufpassen jetzt mit Schick. Was ich ein bisschen schwierig finde und wo ich so vielleicht ganz kurz mal den Zeigefinger heben würde, ist Arthur tatsächlich. Weil du musst jetzt gucken, okay, wie lange ist Vasquez raus und wann ist der wieder am Start? Und selbst wenn Arthur spielt, Alter, der hat 41 Punkte am Wochenende gemacht. Der hat durchgespielt.
Das ist Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Gar nichts. Also dafür, dass du auch noch 4 Teamtore schießt. Davor war Alright, muss man sagen, da ist er ja für Grimaldo gekommen, hat dann 87 bei einem 2-0 gemacht, aber das ist jetzt auch, das sieht ganz, ganz ordentlich aus, das ist jetzt aber auch nicht, also nichts, wo du sagst, das sticht jetzt diese schwache Performance diese Woche aus. Deswegen, Arthur, wäre ich ein bisschen vorsichtig, gerade mit Blick darauf, dass Vasquez, glaube ich, dann schon wieder Option A sein wird, wenn sich Arthur jetzt nicht übertrieben anbietet auf einmal unter der Woche oder so. Ansonsten gehe ich alles mit und dann muss natürlich aufpassen, wie rotiert wird.
Dortmund!
Ich mache weiter bei Dortmund und da ist das Programm demnächst wie folgt. Kopenhagen unter der Woche, Köln-Wochenende, Frankfurt im DFB-Pokal, das ist richtig hart, dann Augsburg-Bundesliga, City in der Champions League und Hamburg vor der Länderspielpause. Ich erwarte gegen Kopenhagen die große Rotation, das ist das, ich will nicht sagen, das unwichtigste Spiel, aber das ist das, wo du am ehesten mit ein paar Alternativen sauber durchkommst durch diese Partie. Deswegen würde ich fast sagen, die nächsten 2 Wochen oder anderthalb Wochen geht ihr so an. Kopenhagen auf Rotation gambeln, auf frühe Wechsel gambeln, auf du lässt die Leute versuchen oder versuchst, dass die Leute ein bisschen regenerieren. Hast ja auch erst das eine Spiel jetzt nach der Länderspielpause gehabt, also die sollten noch nicht auf dem Zahnfleisch gehen schon wieder. Hast dann eine Top-11 gegen Köln, schwieriges Spiel, Köln super Momentum aktuell und schaust dann mal, ob man bis dahin richtig lag. Weil wenn du bis dahin richtig lagst, dann musst du aufpassen, weil Frankfurt wirst du auch Top 11 reingehen. Dann hast du am Wochenende Augsburg vor Man City. Deswegen für mich Köln einfach versuchen, mit A11 Predictions reinzugehen. Dann Augsburg, das schwierigste Spiel wahrscheinlich, weil das halt zwischen Frankfurt Pokal und City Champions League ist. Da sollte man schauen, dass man sich 1-2 Alternativen reinholt. Und dann hast du vor der Länderspielpause nochmal die letzte Partie gegen Hamburg, wo du einfach sagen wirst, yo, volle Kapelle, rein da, nochmal den letzten Dreier vor der Pause saven. Für mich also vor allem Augsburg die schwierige Partie. Ich gehe auch bezüglich der Formation schwer davon aus, dass du jetzt zurück zum 3-4-3 gehst, Gerassi vorne drin, dahinter Adeyemi trotz schwachem Auftritt gegen Bayern aktuell eigentlich gesetzt für mich, auch jetzt frühen Wechsel bekommen. Bayer gegen Brandt könnte interessant sein, weil Brandt auch von der Bank jetzt zuletzt wieder gezeigt hat, okay, kannst du immer machen. Und worüber wir vielleicht mal kurz reden, wo meine Meinung aber relativ klar ist, Janni, Benzebaini gegenüber Süle. Für mich zweite Halbzeit so viel besser, Süle, erste Halbzeit ziemlich blass, Benzebaini auch kein Weltspiel gemacht, aber zuletzt super in der Dortmunder Truppe gewesen. Deswegen geht da meine Tendenz ganz klar zu Benzebaini.
Ja, ich wäre auch ganz eklig jetzt, ne? Ich würde einfach jedem Benzebaini-Besitzer draußen schreiben, so Digga, wie sieht's aus, willst du loswerden? Ich würde es versuchen, weil das ist ja der perfekte Zeitpunkt, für die vielleicht nicht so tief drin sind gerade.
Yes. Aber sonst gehst du mit, dass du sagst, ey, Kopenhagen wird ein bisschen rotiert, danach Top 11 eigentlich gegen Köln zu erwarten?
Ja, gehe ich auch von aus.
Dann machen wir das erstmal so und gehen weiter auf.
Vor allem nach dem anstrengenden Spiel jetzt gegen München.
Yes.
Ja, ey, Mittwoch. Frankfurt. Und auch bei Frankfurt, die spielen am Mittwoch gegen Liverpool. Die spielen am Samstag gegen St. Pauli und dann am Dienstag gegen Dortmund. Und ich sage dir jetzt mal, auf wen du gehen solltest, auf wen alle gehen sollten am Samstag gegen St. Pauli. Das Fushita, wäre? Smith, Vasil, Digga. Für mich ist das ist Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt wird ein überragendes Spiel gegen Liverpool machen. Die werden kämpfen bis zum geht nicht mehr. Das geht 1-1 aus. Dann verlieren die oder spielen ein dreckiges Unentschieden gegen St. Pauli am Wochenende und dann gewinnen die gegen Dortmund daheim nächste Woche Dienstag. Das ist Eintracht Frankfurt. Und genauso würde ich managen. Also, du kannst dir jetzt mal wieder auf Frankfurt gemünzt, ein Götze ist wieder back on track, so der wird mehr Spielzeit bekommen, kannst du vielleicht einpacken, vielleicht rotiert er rein gegen St. Pauli. Dann kannst du dir einen Bahoya vielleicht holen, ey, vielleicht kommt der rein, je nachdem, wie Knauf performt am Wochenende, wie viel Usun spielt. Das wären so zwei Bahoya und Götze, wo ich drauf gambeln würde, weil du kannst gegen St. Pauli nicht auf den Skiri, auf den Larsson, nicht auf die defensiven Sechser gambeln. Für mich wären es wirklich nur diesen zwei Offensiver. Am Ende hast du schon angesprochen, auch auf jeden Fall aus Marktwert-Gewinnsicht ein smarter Move gerade.
Yes. Ist natürlich viel Spekulation dann dabei, wenn du sagst, ja, die ziehen das gegen Dortmund und am Wochenende Pauli machst du lieber nicht. Aber Ja, an sich ist gerade mit dem Programm und mit der Dichte, gerade dem vom Terminkalender her, ist es natürlich schwierig. Und gerade die Teams, wo man dann sagt, okay, da ist man sich nicht sicher, dass die Qualität besser ist, da macht es dann vielleicht Sinn, ein bisschen Abstand von zu nehmen. Wo ich auf keinen Fall Abstand von nehmen würde, sind die Bayern. Die spielen jetzt unter der Woche gegen Brügge, auch am Mittwoch, und haben dann Gladbach, Köln im Pokal, Leverkusen, Paris, Union. Die richtigen Brecher sind Spiele 3 bis 5. Das ist Köln im DFB-Pokal, was halt einfach alles oder nichts Spiel, K.O.-Runde, so ist deswegen ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und danach hast du Leverkusen und Paris. Für mich bedeutet das, gegen Brügge, also Wisdom Mai kriegt 30 Minuten auf einmal gegen Brügge, würde mich nicht überraschen. So, gegen Brügge wirst du jetzt einfach zusehen, so du fährst das Spiel nach Hause. Ich bin auch bei der Qualität und der Form der Bayern aktuell der Meinung, das wird relativ schnell erledigt sein. Dann nimmst du alle runter, die du weiter fit haben willst. Dann hast du Wochenende gegen Gladbach. Und ich sage dir, für die Partie gegen Gladbach, Min-Jae Kim, Rafa Guerreiro, Tom Bischoff, Lennart Kahl, Jackson nochmal, das sind Spieler, ey, ich sag, also niemals alle von denen, vielleicht auch nur einer von denen, wenn es gut läuft, zwei, drei von denen, aber wenn du jetzt, wie zum Beispiel Simon, gestern bei uns wieder in der Liga, einen Min-Jae Kim einpackst, Alter, du könntest der glücklichste Manager werden, wenn jetzt in der Champions League oder beziehungsweise dann am Wochenende die Zeichen so stehen, dass der das Spiel kriegen könnte, weil der holt dir gegen Gladbach dann deine 130 rein.
Fuckt mich das ab, dass Simon den bekommen hat. Ich hatte, ey, ich will nicht sagen, ich hatte dieselbe Idee. Aber Mensch, ja, fuck, ey, mich fuckt das richtig ab, wenn man Ideen hat, aber andere einfach nicht so einen Igel in der Tasche haben.
Andere, ja, die Ideen noch ein bisschen besser haben.
Fuck, ey.
Ja, also deswegen für mich, gerade für Gladbach, echt interessant, was da an Rotation kommen könnte. Und dann haben wir ja gesagt, Köln, Leverkusen, PSG, Top 11, die schwersten Spiele. Und für mich dann auch Union vor der Länderspielpause. Ich habe zwar eben bei Dortmund gesagt, da schmeißt natürlich nochmal alles rein. Bayern ist aber im Moment auf einem Level unterwegs und hat also nicht die Breite, aber zwei, drei Optionen, mit denen du eine erste Elf stacken kannst, die jetzt nicht krass runterziehen und die auch ihre Chancen hier und da immer mal verdient haben, dass ich mir vorstellen könnte, dass Union auch nochmal interessant für ein, zwei dieser Optionen wird. Also da vielleicht auch schon mal auf dem Zettel haben für 3,5 Wochen, die es noch hin sind, aber trotzdem, ihr wisst, wie wir es meinen. Ja, das wäre meine Marschroute für die Bayern. Vielleicht ganz kurz noch zu Gnabry, der hatte wohl ganz leichte Adduktorenprobleme, bisschen was gespürt, sollte aber nach eigenen Aussagen und auch nach Company-Aussagen schnell wieder fit sein und wird wahrscheinlich dann schon für nächstes Wochenende wieder eine Option.
Ja, da gab es eine schöne Einstellung bei Sky zu sehen, dass Kovac und Kehl vor dem Spiel mit Gnabry gesprochen haben im Kabinengang. Und also es gab keinen Ton, aber du hast gesehen, wie Gnabry quasi mit denen sagt, so Adduktoren, und fasst sich quasi auch an die Innenseite.
Ah, ja.
Und Kehl war fucking happy, dass Gnabry nicht in der Startelf stand. Der riecht sogar so, ey, jawohl. Ja. Und also, das ist schon geil zu sehen, dass auch in diesem Profigeschäft man so ein bisschen auch Shit-Talk vor so einem Spiel und sagt so aus, so Sebastian Kehl, ja. Ich weiß nicht, ob es 1:1 so war. Es kam so rüber wie, ja geil, dass du nicht zockst gegen uns. So fand ich sehr sympathisch.
Macht alles nahbarer.
Ja. VfB Stuttgart gegen Fenerbahce unter der Woche. Dann Mainz 05 am Wochenende und im Pokal nochmal gegen Mainz 05. Das heißt, da haben wir eine Doppelrotation, weil ja auch Mainz 05, komme ich nachher drauf zu sprechen, ja auch unter der Woche noch aktiv sind. Also beides Teams, so rotiert werden könnte. Ich habe noch ein paar Namen aufgeschrieben, Mensch, die ich mir, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, keinen der genannten würde ich hardcore overpayen, weil beim VfB Stuttgart nach dem Fenerbahce-Spiel, ich will den Fenerbahce nicht zu nahe treten, aber das Ding könnte ein Knochenbrecher werden. Das könnte richtig auf die Knochen gehen, sag ich mal. Knochenbrecher ist vielleicht auch ein bisschen zu rabiat, aber das könnte ordentlich Körner kosten. Sonntag 17:30 ist eh so ein Spiel, wo wir Manager Freitagabend aufstellen müssen und wahrscheinlich nicht wissen, wie Samstags Abschlusstraining lief, wie fit alle sind. Von daher, ich will es nur mal in den Raum werfen. Chris motherfucking Führig. So außen vor gewesen zuletzt. Ich kann mir vorstellen, dass Chris Führig, es muss nicht der Sonntag sein, es kann auch in den nächsten Wochen passieren, mal wieder einen Starter bekommt. Andresch, hattest du schon gesagt, für mich in Klammern schon Overpay-Kandidat. Das habe ich gesagt, ich will keinen Overpayen, aber da wäre ich schon in der Lage, 1-2 Millionen draufzusetzen. Bournani, Assignon, auch hinten Hendricks, Jacques, Jeltsch, So, du kannst drauf gamblen, es könnten kleine, keine Kratzer sein nach dem Donnerstag, am Freitagmorgen kriegen wir vielleicht ein paar Meldungen. So, dann willst du Stuttgart da haben, dann willst du ready sein. Und von daher würde ich, also Thiago Tomás brauchen wir nicht drüber diskutieren, er ist momentan gesetzt, El Canus eh zu preiswert, Mittelstädt Schiller macht eh Spaß, Chabot ist viel zu gut. Digga, ich bin richtig Stuttgart-Fan, gerade aus Kickbase, die machen so viel Spaß. Hätte halt gerne jemanden im Team, habe ich nicht, ist Scheißgefühl, aber ich gönn's jedem, weil, nee, ich gönn's nicht jedem.
Was, wieso, gönnst du mir drei Stuttgarter?
Nee, Digga, welche drei hast du? El Canus und wen noch?
El Canus, Mittelstädt, Undav.
Ja, Digga, Undav. Ja, Undav sehe ich noch nicht mal. Siehst du Undav starten wieder?
Ja, was heißt starten? Der hat jetzt 20-30 bekommen, hat im Test am Anfang der Länderspielpause schon 60 Minuten gespielt. Da wurde nur jetzt am Ende gesagt, okay, man muss noch schauen, weil der konnte die Belastung gehen, aber so die Spritzigkeit und so, da ist man natürlich noch nicht wieder auf Peak-Level. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt sagst, ey, Fenner, so wie du schon gesagt hast, wird ein physisch extremes Spiel so und willst ihn jetzt nicht direkt wieder reinschmeißen, dann kostet das Körner, dann könntest du schon drüber sprechen, ob Sonntag auf einmal ein Undav eine Option ist.
Boah, und dann hast du natürlich für 16 Millionen einen, der viel zu preiswert ist.
Ja, da habe ich aber auch dick reingebuttert. Also ich glaube, da bin ich jetzt noch 2,5-3 Millionen im Minus.
Ja, aber Mensch, ey, man muss strategisch denken. Ist schon smart, schon guter. Ja, ich schmeiß noch mit rein. Dennis Undav, Kaufempfehlung. Kannst du drauf gambeln. Danke für die Ergänzung.
Gerne. Wir werden sehen. Ist auf jeden Fall, du hast es gesagt, ist alles, oder was heißt alles, aber viel ist da ein Gamble an der Stelle.
Ja, ich habe noch eine Frage. Ja? Stuttgart Dreier versus Viererkette. Mhm. Beides möglich. Was siehst du?
Generell weiterhin, oder was?
Ja, weil, also, für mich ist, mit Dreierkette ist Hendricks auf einmal ein 12-Millionen-Spieler.
Ja, so, weil aber der ich glaube, dass es am Wochenende, ich weiß nicht, wie viel du davon letzte Woche mitbekommen hattest, Buanani hat nur das letzte Training gemacht, weil davor Flugverspätung und keine Ahnung, was irgendwie dazu geführt haben, dass er deutlich verspätet angekommen ist wieder. Du hattest einen Undav, der jetzt noch nicht wieder auf dem Level war, auf dem du ihn haben möchtest, um ihn ohne Probleme reinzuschmeißen. Du musstest mit Tomás vorne drin spielen. Also dir sind halt extrem viele Flügeloptionen irgendwie weggefallen. Und deswegen brauchtest du ja einen Mittelstädt sozusagen, eine weiter vorne, weil du es über Nathai gelöst hast, der halt eher ein zentraler Spieler ist. Und deswegen gehe ich eigentlich eher davon aus, dass das jetzt vor allem der Personalsituation geschuldet war, wenn du dann jetzt wieder einen Undav als vollwertige Option bekommst, wenn ein Demirovic in 1-3 Wochen wieder am Start ist, wenn ein Buanani wieder auf 100% ready ist, dann ist es, glaube ich, wieder eine ganz normale Viererkette, wie Stuttgart es eigentlich immer gespielt hat.
Boah, dann ja noch mehr Chris Führig. Digga, ich werde immer, also ich glaube, Chris Führig, alle Montag viel zu früh zu sagen, aber ich glaube, Chris Führig wird bei mir ein Challenge-Aufsteller.
Ja, finde ich interessant, weil Führig wäre ja eigentlich auch eine der naheliegendsten Optionen jetzt letzte Woche gewesen und ist in der 85. Minute als allerletzter Spieler eingewechselt worden. Hast jetzt das Spiel gegen Fenner. Ich würde mal den Donnerstag abwarten.
Ja, macht man ja auch dann wahrscheinlich erst am Freitag.
Wir werden sehen. Wir werden sehen. Freiburg-Utrecht, zweites Euroleague-Spiel mit deutscher Beteiligung. Du hast Utrecht unter der Woche, drei Tage später Bayer Leverkusen, DFB-Pokal Düsseldorf, dann Union, Nizza, St. Pauli. Außer Leverkusen alles Gegner, die so einigermaßen auf Augenhöhe sich bewegen. Leverkusen wahrscheinlich ist man wahrscheinlich eine Ecke im Nachteil, so von der allgemeinen Wahrnehmung her. Freiburg finde ich vor allem deswegen uninteressant, muss ich fast sagen, weil du in allen Ligen im Moment eine ähnliche Ausgangslage hast. Du bist überall, so früh kannst du das in der Saison nicht sagen, weil die Punkte natürlich nicht weit auseinander liegen, aber du bist gerade überall so im Niemandsland, du musst überall eigentlich ranklotzen, um eine gute Ausgangsposition dir zu erarbeiten und kannst deswegen auch nicht sagen, hier oder da liegt die Priorität. Und du hast halt auch einfach mit Scherhand gegen Grifo, mit Kübler gegen Treu, mit Makengo gegen Günther, mit Matanovic, Suzuki und Dingchi als offensive Option, die immer mal Starter bekommen haben, jetzt im letzten Spiel draußen saßen. Also du hast locker 5-7 Positionen, wo du fast gleichwertig wechseln und rotieren kannst. Und deswegen sage ich ehrlich, so, wir könnten das jetzt noch 2-3 Minuten tot diskutieren. Für mich aber Union kein super interessantes Spiel aus Freiburger Sicht. Bis in 4 Spielen brauchen wir jetzt nicht unbedingt gucken. Und deswegen sage ich, kurzfristig lässt du einfach die Finger von Freiburgern, weil da kann zu viel auf zu vielen Positionen passieren.
Ja, ist richtig. Ich habe auch momentan kein gutes Gefühl. Also selbst ein Grifo, der draußen saß, reingekommen ist mit dem Treffer, du würdest ja, jeder normale Mensch würde sagen, ja, Grifo, jetzt ist er wieder ein Starter. Sicher. Und wird er immer Explosionspotenzial. Ich
Ja.
fühle mich auch ganz unwohl gerade. Trotzdem musst du halt sagen, für den Markt, ich habe auch paar Freiburger bei mir im Einkaufswagen heute drin. Paar sind halt einfach zu preiswert und es muss halt ausnutzen. Aber
Ja.
sonst so ein gutes Gefühl dabei, die aufzustellen, habe ich auch nicht. Ich habe zwei Freiburger. Habe ich ein gutes Gefühl dabei? Nee. Stelle ich sie auf?
Ja,
Aus Not.
das Ding ist halt, wenn sie dann starten und sogar noch performen sollten, dann dreht sich natürlich das Blatt sehr schnell. Also dann kannst du natürlich dicke 1, 2, 3 Millionen Marktwertsteigerungen mitnehmen und so weiter und so fort. Also angenommen, du gehst jetzt, keine Ahnung, auf einen Günther, nachdem am Wochenende Makengo gespielt hat. Der startet nächste Woche und schiebt dir da einen 110er rein oder so, dann geht es natürlich ganz schnell nach oben mit dem Marktwert. Aber ja, also von allen Teams, die wir bislang thematisiert haben, für mich der größte Gamble Freiburg, würde ich keinen Bock drauf haben.
Ja, ähnlich wahrscheinlich mit Mainz gerade, oder? Ich weiß nicht, wie es dir
Ja.
geht, aber gerade eine sehr geringe Kickbase-Relevanz, weil halt auch Mostar wartet am Donnerstag. Ich habe mal geschaut, ist Bosnien-Herzegowina, sind gerade Zweiter in der Liga bei denen und Mainz geht als haushoher Favorit rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell sogar schon da am Donnerstagabend ein bisschen vorrotiert wird und dann das Spiel gegen Stuttgart in Stuttgart unangenehm, klar. Aber das vielleicht so ein bisschen in den Fokus rückt. Deswegen glaube ich aus Kickbase-Sicht, dass sich gar nicht so viele Sachen verändern werden. Also, wir haben das Duell Hansje Olsen gegen Bell in der Innenverteidigung. Da könnten wir vielleicht Donnerstagabend abwarten, könnte einer davon gegambelt werden, auch wenn der VfB natürlich kein Team ist, was die Bälle irgendwie groß reinschlägt. Deswegen glaube ich, dass die Upside von Bell oder Hansje Olsen gar nicht so groß wäre. Und dann haben wir weiterhin die rechte Seite. Widmer, Nordeur, Fertschnik. Ist auch nach einem Donnerstagabend wahrscheinlich einfacher zu thematisieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass so viel rotiert wird, weil auch, und ich glaube auch, das könnte das Problem sein von Mainz dieses Jahr oder mit das Problem, du hast keine Breite. Du hast wenig Spieler, die da momentan eine große Rolle spielen können in der Startelf. Und von daher gehe ich von keiner großen Rotation in der Bundesliga aus. Eher wird mal gegen Mostar früher geschont.
Aber sagst du, dann würdest du Mainzer ohne Schmerzen mitnehmen die nächsten Wochen, wenn du keine
Nee,
große
mit Schmerzen.
Rotation erwartest? Oder sagst du, ey, weil viele Spiele, weil im Moment nicht so gut drauf, lieber Finger weg?
Ja, bei mir fehlt halt die Fantasie, dass da jetzt irgendwie Großspieler reinrotieren würden in die Startelf. So, für mich sind viele, ich kann ja mal ein paar Namen
Ja,
vorlesen, warte.
ich meine in der Startelf. Du erwartest ja, dass viele stehen bleiben. So, sagst du,
Ja,
die kannst
weil
du dann
ich kann
mitnehmen
mir nicht
oder nicht?
vorstellen, so ein William Böwing, der ist so weit weg von der Startelf, dass ich ihn da halt nirgends sehe. Sieb wäre vielleicht einer, den du jetzt bringen könntest, aber sonst hast du halt einfach keine Kaderbreite. Und ja, diese Spieler, wo ich glaube, die wenig rotieren werden, sind halt für mich gegen den VfB Stuttgart keine, die ich gerne aufstellen wollen würde.
Ja, check ich. Ich glaube,
Und dann
ich
hast du
gebe dir ein
Bremen daheim,
Beispiel.
Bremen auch unangenehm. Ja, gib mir ein Beispiel.
Ich gebe dir ein Beispiel, weil ich glaube, wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Du hast jetzt 8. Spieltag, du hast schon gesagt, Stuttgart auswärts, dann Bremen zu Hause. Personalie Dominic Kohr ist eine, wo keine große Rotation stattfinden wird, glaube ich, oder? Sind wir uns beide einig? So, der wird die
Wäre ich mir auch
Bundesligaspiele
sehr
machen.
sicher, dass der beide Bundesligaspiele starten wird,
Genau,
ja.
genau. So, und das ist eigentlich immer einer, wo du sagst, so, der ist relativ gut gepriced, so, den kann man mitnehmen für Marktwert, muss aber auch nicht. Ist das einer, wo du sagst, gegen Stuttgart und Bremen kannst du machen, der wird dir deine Punkte holen, deine 70 bis 90, oder sagst du, ey, die haben so viele Spiele, die können so wenig rotieren, es ist egal, ob du den sicher in der Startelf erwartest, mach's nicht.
Also ich sage dir ganz ehrlich, gegen Stuttgart und Bremen hätte ich wenig Lust drauf, weil beides
Okay.
keine Teams sind, die den Innenverteidigern fette Rohpunkte schenken. Dann aber, okay, dann kommt Frankfurt, dann vielleicht auch nicht, dann hoffen, nee, Digga, auf keinen Fall. Die nächsten vier Spiele sind einfach Scheißspiele für Mainz. Und klar, die können überraschen, aber das sind jetzt keine Teams, die Mainz viele Rohpunkte schenken werden. So ergebnistechnisch, klar kann da Mainz von gewinnen, aber aus Kickbase-Sicht draufmanagen, so außer Amiri, wie du vorhin gesagt hast, sehe ich da fast, klar, da kostet der Punkt auch relativ solide für 8 Millionen, aber ich sag mal, 12 Millionen für einen Chor gibt es für mich ganz viele andere Alternativen, die ich lieber aufstellen würde.
Sehr gut, haben wir es ja doch noch rausgekitzelt.
Ja, manchmal brauche ich einen Denkanstoß, Bench.
So, Einkaufswagen oder was, Janni? Oder wie
Ja,
oder
komm, jetzt gib mir mal einen Denkanstoß, rein in den Einkaufswagen.
Einkaufswagen, powered by Scalable Capital.
Spiel im 3-6-1 oder von mir aus auch im 3-8-2. So ist meine Aufstellung. Ich habe jetzt aber einfach mal eine Kaufempfehlungself mir zusammengebastelt heute. Ich gehe mit Backhaus in der Kiste für 8,8 Millionen, noch viel zu preiswert momentan, Bench. Ich bin gespannt, wen du abgeben wirst. Ich würde Backhaus abgeben, aber die Woche auf jeden Fall noch den Marktwertgewinn mitnehmen. Und ich glaube, den kriegst du auch gut los in unserer Liga. So für 8,8 Millionen. Echt ein Schnapper. Pieper 3,3 Millionen. Bernardo 10,4 Millionen. Digga, Bernardo, würde ich sagen, fuck Kufal, ne? Aber Bernardo ist the real deal für mich. So, der braucht keine Torbeteiligung, der punktet trotzdem heftig. Ich habe ihn sogar in eine Challenge aufgestellt am Freitag und ich war mega happy mit dem Punkte-Output. Hab Lienhardt für 10,9 Millionen reingenommen, weil die zwei, wenn ich an Dominic Kor denke, Digga, ich würde viel lieber Bernardo oder Lienhardt aufstellen als Dominic Kor in den nächsten paar Spielen.
That's me. Das check ich.
Dann im Mittelfeld, eine schöne Achter im Mittelfeldreihe habe ich mir rausgesucht. Mit Grüll für 5,6 Millionen, weil ich nicht glaube, dass Werder Bremen da weggehen wird vom nicht mit Stoßstürmer starten. Ibrahim Maser für 7,2 Millionen finde ich ihn zu preiswert mit den Verletzungspech momentan bei Leverkusen vorne und fand ihn sehr belebt nach Einwechslung. Xaver Schlager, Bench, Glückwunsch, dass du ihn hast. 9,3 Millionen. Ich kann mir vorstellen, dass er wieder eine sichere Kante sein wird in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, ob es direkt nur für den Starter reicht, aber langfristig auf jeden Fall. Stay hatten wir thematisiert, 12,9 Millionen, klare Kaufempfehlung. Chemline gestartet, Freitagabend, viele haben ihn aufgestellt, noch in Challenges, punktetechnisch, ja, ging klar, 1,5 Millionen, mit dem jetzt ordentlich Marktwert zu machen.
Viele haben ihn auch für 6 Millionen einfach gekauft, Freitagabend noch in der Office League.
Oh, richtig, da wird hart overpaid, ne?
Ludwig hat, glaube ich, 5 oder 6 Millionen gezahlt. Anton und ich standen noch ganz kurz, Side-Story, standen vor Sky so und Anton so, ey, jetzt gleich läuft Dings aus. Und ich so, also wir hatten beide Geld über und sind halt drauf gegangen mit so 1, 2 Millionen oder sowas. Aber dann hat Ludwig den für 6 geholt und da waren wir auch beide so, ja, Digga, ganz ehrlich, dann nimm halt. Dann nimm halt,
hab ich Spaß. Ich sag dir auch, warum, Bench. Ja, weil ich stand mit Ludwig in Verhandlungen, ich bin Dominik Heinz Besitzer. Bin's auch immer noch. Aber Ludwig wollte Dominik Heinz kaufen und er hat gesagt, ey Digga, ich habe nur 6 Millionen. Ich habe gesagt, ja, okay, biete halt, ich nehme es an. Dann ist aber halt in 3-4 Minuten der Kennenlernen ausgelaufen und ich dachte mir schon, Digga, wenn der jetzt das Geld da reinhaut, dann kommt bestimmt gleich die Absage für meinen Heinz-Transfer.
Scheiße.
Und genau so ist es passiert.
Boah, aber 6 Millionen für Dings, das machst du nicht. Also Kemlein, nee, der wird nie 6 Millionen outperformen.
Boah, ja,
glaube ich. Lass es 7,8 sein, aber du kaufst ja nicht
egal.
Zu einem Kurs von, was hat er gekostet, 800.000 oder so.
Ja, Ludwig, völlig nuts. Egal, soll er sein Geld raushauen, so wird er auch nicht Erster. Wo er sein Geld lieber raushauen sollte, ist Viera HSV. 8,3 Millionen, ist wieder ready to go nach Sperre. War noch leicht angeschlagen, von daher kein sicherer Starter, aber individuelle Klasse. Der Kollege ist der beste Kicker beim HSV. Der ist über den Markt gegangen, ich habe ihn nicht gekommen. Ich glaube, irgendjemand in der Liga hat 3-4 Millionen overpaid. Ich hätte ihn sehr gern gehabt, weil ich glaube, dass da ordentlich Punkte abfallen werden. Mansambi, 11,2 Millionen. Was wäre beim HSV ist, boah, no offense, Grifo, ne? Aber Mansambi gefällt mir krass gut dieses Jahr. Und 11,2 Millionen ist zwar pricey, aber ich hätte irgendwie hardcore Bock auf den. Der ist, glaube ich, schon vergeben bei uns, aber Mansambi für 11,2 Millionen würde ich mir sowas von eintüten. Jonas Hofmann habe ich noch aufgeschrieben. Terrier, Leverkusen 1,9 Millionen. Könnte auch eine schöne Marktwertrakete sein. Den kannst du für 6 Millionen abstoßen in 2 Wochen. Und Danny Scheran 4,8 Millionen, haben wir auch drüber geredet. Das ist meine Einkaufswagen 11 oder Einkaufswagen 15.
Einkaufswagen 15. Kann man auf jeden Fall so mitgehen. Sind auf jeden Fall einige dabei, mit denen ihr sowohl Marktwert als auch ein paar Punkte schachern könnt. Und ich glaube, damit ist es heute eine Ecke länger geworden, Janni. Aber jetzt haben wir es, oder?
Ja, und man darf nicht vergessen, Fabian Rieder ist natürlich eigentlich auch, steht halt überall. Fabian Rieder ist der,
das ist krass,
jetzt noch mal der am Wochenende die Leipziger Probleme stellen wird, in 2 Wochen die Dortmunder, dann die spielen gegen Dortmund, gegen Leipzig, Dortmund und Stuttgart, das ist ja,
ey Jan,
was machst du mit Augsburgern?
Wenn du den, wenn du jetzt nochmal das Hochleben lassen von Rieder drin lässt hinten, dann musst du Rieder die nächsten 3 Wochen in deiner Startelf stellen.
Nee, hohoho.
Boah, ja, komm, probier es. Das wird eh nichts die nächsten Tage und Wochen.
Ja, ich hoffe ja, dass ich hoffe, dass ich den Podcast so geschnitten bekomme später, dass es so klingt, als wäre Fabi Rieder eine krasse Kaufempfehlung und ich würde auch an ihn glauben. Und dann geht am Donnerstag in unsere WhatsApp-Gruppe, geht er schön rein, Fabi Rieder für 14, wer will?
Keiner.
Oder 13,5.
Auch keiner. Ich bin gespannt, ob du den wirklich los wirst am Ende der Woche.
Ja, ey, an einem Freitag ist, Digga, wenn Chemline für 6 Millionen bei uns weggeht, an einem Freitag, ja,
Ludwig braucht,
dann würde wohl Fabio wieder für 13,5 weggehen. Dafür werde ich sorgen.
Sehr gut.
Hoffentlich hat er richtig viel zu tun mit der Arbeit.
Yes.
Und heute habe ich eine kleine Besonderheit im Einkaufswagen, denn ich habe nicht nur Spieler mitgebracht, sondern ich habe auch eine Challenge für euch im Gepäck. Gemeinsam mit der DVK und dem 1. FC Köln dreht sich am kommenden 8. Spieltag nämlich alles um das Thema Sicherheit, Stabilität und die perfekte Absicherung. Absicherung? Und was denken wir sofort? Fünferkette. Mit der Fünferkette steht ihr nicht nur defensiv stabil, sondern kommt auch ans Ziel. Das Ziel für euch, hoffentlich Tabellenplatz Nummer 1. In dieser Challenge, wenn ihr beitretet, sind Timo Hübers als auch Erik Martel sicher in eurer Elf gesetzt und ihr bastelt die anderen 9 noch drumrum. Auf dem Platz mit den Kölner Jungs und im Straßenverkehr mit der DVK. Das ist die Kombi. Holt jetzt die Spieltagskrone und räume so richtig ab, denn es gibt saftige Preise. Platz 1, Match One Jersey vom FC. Platz 2, 2 Tickets für Köln-Dortmund. Platz 3 bis 6, signiertes FC-Trikot, heftig. Und Platz 7 und 8, jeweils einen signierten Fußball vom FC. Es lohnt sich also richtig, kommt rein, Kickbase-App öffnen und der DVK-Challenge beitreten und absagen.
Yes.
Schön, Mensch, danke dir, genug von uns. Das Gute ist, wir machen kein Outro, denn der liebe Finn macht das heute. Ich weiß nicht, ob immer noch ist immer noch stiller die Nummer 1. Heute Morgen war kurz mal Grimaldo, dann wieder stiller. Es stand jetzt immer noch stiller mit einem Punkt vor Grimaldo, MVP des zurücklegenden 7. Spieltags. Und liebe Finn hat es gewusst. Er hat es getippt und wir hören sein Outro. Meine Lieblingsthese, das kann ich schon mal spoilern, ist, und Mensch, das gebe ich dir auch mit auf den Weg, denn so managst du sicherlich auch. Kickbase ist kein Sprint. Kickbase ist ein Marathon. In diesem Sinne, Bench, danke für diesen Podcast. Liebe Hörer, danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Morgen im Zweitliga-Podcast der liebe Tusche mit dem lieben Anton. Beide sehr lieb. Jetzt für den lieben Finn. Lieb. Tschüss.
Moin, liebe Kickbase-Community. Es ist mir eine Riesenehre, dieses heutige Outro hier zu sprechen. Ich selbst hatte Stille an meinem Team und war deshalb natürlich davon überzeugt, dass er dieses Wochenende MVP wird. Da wir bei uns in der Liga aber leider die 250er-Regel haben und Stiller die letzten Wochen ordentlich gesunken ist, musste ich ihn mit 9 Millionen Verlust an den Markt verkaufen. Schöne Grüße an die Jungs von der SG Hohenahr. Es ist mittlerweile das 4. Jahr, was wir zusammen Kickbase spielen. Es macht wie immer einen Riesenspaß. Vor allen Dingen dienstags und donnerstags nach dem Training beim gemütlichen Kaltgetränk die Diskussion über dubiose Transfers in unserer Liga. Schöne Grüße da an Tim und Jay. Bei mir läuft diese Saison noch nicht so prall, aber auch im letzten Jahr war ich am Anfang der Saison noch im unteren Tabellendrittel und bin trotzdem noch Zweiter geworden. Deshalb eine kleine Ansage an euch, zieht euch warm an, denn Achtung, 5 Euro ins Phrasenschwein, Kickbase ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das war's, schöne Grüße, euer Finn.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn's dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.